Futter bei die Hühnen. Simply the Best mit Stefan Hübner und Bernd Schlesinger. Moin und herzlich willkommen zur Folge 37 unseres Volleyball-Podcastes im Avacon-Studio. Und wir haben heute Simply the Best 100% Volleyball-Sachverstand mit Stefan Hübner und Bernd Schlesinger. Moin zusammen.
Moin, moin.
Moin.
Und wir haben auch noch Zuhörer, Zuschauer, Gäste, 5 an der Zahl hier. Mehr passt nicht rein, sonst wird es mit der Luft hier ein bisschen enge. Hallo zusammen auch nochmal an euch, an die anderen Hörer und Hörerinnen natürlich genauso. Simply the Best. Habt ihr eine Idee, wie wir auf so einen Song kommen, wenn wir euch einladen?
Das fällt mir schwer, da irgendwas hinter zu sehen, was ihr damit meint. Aber wahrscheinlich meint ihr, dass die SVG in der letzten Saison wirklich überragenden Volleyball gespielt hat. Und von daher stimmt die Beschreibung natürlich.
Ist eine gute Interpretation. Stefan, hast du da noch irgendwie eine andere Idee?
Oh nee, ich finde da immer, mir ist das immer eher unangenehm, solche... Mit solchen Formulierungen.
Ihr müsst viel trivialer denken.
Ja.
Wir haben es ganz trivial gemacht, wenn man eure Vornamen zusammensetzt, oh, Bernd und Stefan.
Ja, aber die Diskussion ging ja auch noch weiter. Die Frage war, Wolfgang meinte 100% Volleyball-Sachverstand. Ich tendierte zu eher 200%. Da meinte er, das geht nicht, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir werden nach der Folge nochmal zusammen addieren, wie viel Prozent denn rauskommt, wenn wir euch beide hier zu Gast haben.
Ja, also mathematisch kriege ich das nicht hin, auch wenn wir hier mit Torben unseren Mathematiker haben, aber mehr als 100% tue ich mir schwer mit.
Ich bin nicht Mathematiker, also um Gottes Willen, sowas tue ich mir nicht, also das war nicht, weiß ich nicht von mir, sondern möchte einfach nicht, dass jemand denkt, dass ich Mathematiker bin. Mit Zahlen habe ich zu tun, aber mir auch nicht. Ja, wir sitzen jetzt hier nach der Sommerpause oder sind eigentlich noch in der Sommerpause. Und wollten wir mal fragen, was habt ihr denn so gemacht jetzt über die Zeit über? So zwischen Ende und der Saison und jetzt?
Ja, Sommerpause ist schon vorbei. Wir trainieren ja jetzt schon 2 Wochen wieder. Ja, bei mir persönlich hat das dieses Jahr relativ lange gedauert, bis ich überhaupt wieder runtergefahren bin. Es ist doch unheimlich viel passiert in der letzten Saison. Ganz viele tolle Sachen, aber trotzdem hat das ja tierisch lange gedauert, das alles zu verarbeiten, bis ich irgendwie zur Ruhe gekommen bin. Ich saß dann zu Hause und habe das Gefühl, ich muss irgendwas machen. Und dann ist das eher in so einer Lethargie ausgeartet irgendwie. Also es ist mir dieses Jahr sehr, sehr schwer gefallen, muss ich sagen. So lange habe ich noch nie gebraucht. Dafür habe ich dann sehr schönen Urlaub verbracht mit der Familie. 3 Wochen, so lang waren wir noch nie weg. Das war sehr schön. Wir waren ein bisschen in Italien unterwegs. So 1-2 Stationen von uns früher abgeklappert, den Kindern mal gezeigt, wo wir früher Volleyball gespielt haben, meine Frau und ich. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich runtergefahren bin, dass ich die Batterien dann auch wieder aufgeladen habe. Also das hat sehr, sehr gut getan.
Ja. Und bei dir, Bernd, war noch ein bisschen Olympia dabei oder Vorbereitung oder wie weit warst du noch involviert? Du nickst schon.
Genau, also ich bin eher da, wo Stefan vor ein paar Wochen oder Monaten war. Wir haben ja gerade eben das Ergebnis vom Halbfinale in Paris bekommen. Nils und Clemens sind sensationellerweise gegen die Weltmeister ins Finale gekommen. Und für mich ist es jetzt so, die sind bei Olympia. Es war sehr anstrengend, so die ganze Vorbereitung, auch so die Verantwortung, die man dann hat, alle gesund zu den Olympischen Spielen zu kommen, so dass ich jetzt eher an so einem Punkt bin, wo ich jetzt merke, wie kaputt ich bin nach der Saison und jetzt noch das 6. Mal, dass ich Olympische Spiele mit vorbereiten durfte. Also das ist dann schon sehr kräftezehrend und ich hoffe aber, dass ich bald wieder fit bin. Das Training in der Halle macht schon wieder Spaß und ich bin da ganz guter Dinge.
Also kein Urlaub gewesen so richtig oder irgendwas, oder wann kommt der?
Ja, doch, ich war tatsächlich schon im Urlaub nach der Saison. Wir sind sehr früh gefahren im April. Aber seitdem dann auch schon wieder 10 Wochen voll im Saft. Und das zehrt dann schon. Aber mit dem Tag heute, das ist ja immer so eine Geschichte, auch mit der Finanzierung im Hochleistungssport in Deutschland, mit dem Erreichen der Medaillen, es sind die nächsten 4 Jahre wieder für den Beachvolleyball gesichert. Und da fällt einem schon so ein bisschen die Last ab.
Kannst du nochmal für die Nicht-So-Kundigen erklären, was deine Rolle dabei ist bei der Vorbereitung am Stützpunkt in Hamburg?
Ja, wir haben ja den Bundesstützpunkt, den Leit- und Diagnosestützpunkt in Hamburg. Dort sind bis auf ein Team alle Nationalteams im Beachvolleyball beheimatet. Und alle Teams, die in Paris waren, kommen aus Hamburg. Und meine Aufgabe ist dort, zum einen bin ich Trainingswissenschaftler und betreue die Teams dort. Und zum anderen bin ich Bundesstützpunktleiter. Das heißt, ich leite den Stützpunkt dort und habe die Verantwortung. Also 2 Sachen auf einmal.
Und inwieweit habt ihr Hallenvolleyball bei den Olympischen Spielen verfolgt?
Oh, wir haben beide doch relativ, ja, jetzt viel weiß ich nicht, aber doch das ein oder andere Spiel, und waren schon klasse Spiele dabei, klasse Volleyball. Japan, Italien hat uns unheimlich gut gefallen. Danach haben wir auch telefoniert. Die Deutschen, finde ich, sind super aufgetreten. Haben mit viel Energie gespielt, hohe Qualität gehabt im Spiel. Von dem her waren wirklich sehr, sehr gutes Niveau, fand ich. War gar nicht so klar zu sagen, wer ist jetzt da der Favorit. Jetzt stehen am Ende Frankreich und Polen im Finale. Aber viele enge Spiele auch dabei gewesen. Die eine Überraschung hier und da. Und immer Olympia fasziniert mich, es ist eigentlich egal, welche Sportart. Ich könnte da jede Sportart gucken, wenn man sich da, dadurch, dass ja doch dann immer Experten dabei sind, die das kommentieren, kriegt man auch mal so ein Gefühl für die anderen Sportarten. Und jede Sportart hat irgendwie was Faszinierendes, was Herausforderndes. Und wenn man das mal so ein bisschen versteht, hat man auch ein bisschen mehr Respekt auch vor Sportarten, die man sonst nicht so viel sieht oder die vielleicht von vielen eher belächelt werden. Auch meine Kinder gucken gerne Olympia, also bei uns läuft ganz, ganz viel. Ich hatte nicht so viel Zeit, jetzt weil wir schon relativ intensiv trainiert haben, die letzten 2 Wochen. Aber die Familie hat dann immer berichtet und dann habe ich mir noch ein paar Highlights angeguckt.
Wenn wir mal beim Hallenvolleyball bleiben, Stefan, glaubst du, sowas gibt auch wieder einen Schub, oder meinst du, es sind immer nur die Medaillen, die zählen, die also so in der Wahrnehmung bleiben? Weil die Mannschaft hat sich ja super, also die deutsche Mannschaft hat sich super präsentiert. Du konntest eigentlich gar nicht so richtig sagen, wo sie in die, also sie waren alle so fast ein Niveau, natürlich nicht ganz, aber war schon klasse. Und das ist ja sensationell, aber ich weiß halt nicht, bleibt das für länger?
Das ist eine gute Frage. Manchmal habe ich immer das Gefühl, es ist eigentlich, gerade so bei Olympia, jeden Tag hörst du was. Die sind unheimlich im Gespräch, und dann ab dem Moment, wo sie verloren haben, ist eigentlich nicht mehr viel dann. Also dann kommen auch keine Geschichten mehr, dann ist vorbei. Und ich glaube, viel wichtiger ist das, was die Mannschaft davon mitnimmt und was sie dann vielleicht wieder an Leistungen abrufen kann in der Zukunft. Und davon lebt es dann. Und nicht jetzt von diesem einen Ergebnis. Bringt ja auch nichts, wenn jetzt ganz viele aufhören oder man bei den nächsten Turnieren kein gutes Niveau hat. Es wäre schön, wenn man einfach da anknüpft, diesen Schwung aus diesen, ich sag mal, seit der Olympia-Quali bis jetzt diesen Schwung mitnimmt und da vielleicht drauf aufbauen kann, auch wenn so Leute wie Georg und Lukas wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr weiterspielen werden. Aber für Volleyball wäre das wichtig. Aber so in der Öffentlichkeit, ich glaube, vielen Sportarten geht das so. Während Olympia kommen sie ins Gespräch und dann tauchen sie wieder ab.
Ja, ja, gut, vielleicht ist mal eine Medaille, die Frage geht jetzt an Bernd eher vielleicht ein bisschen anders, aber...
Naja, wir sind ja im Beachvolleyball eigentlich schon erfolgsverwöhnt. 2012 die Männer Gold, 2016 die Frauen Gold. Das hat sich so nachhaltig nicht in der Beachszene finanziell niedergeschlagen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Nichtsdestotrotz denke ich schon, das, was Stefan gesagt hat, wichtig ist, dass die Beteiligten was mitnehmen, und ich glaube, wenn wir zum Beispiel an Lüneburg denken, die SVG ist hier in aller Munde, und von daher ist es natürlich auch schön, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist. Aber ich glaube, für die Lüneburger die schielen mehr darauf, wie erfolgreich wir sind. So. Aber natürlich ist es schön, zumindest alle 4 Jahre, vielleicht auch mal bei Weltmeisterschaften, die Sportarten, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, im Fernsehen zu sehen. Ich war sehr begeistert von dem Niveau der Spiele, muss ich ehrlich sagen. Und ja, das motiviert richtig, wenn man diese Spiele sieht, diese Dynamik, diese unwahrscheinlichen Abwehraktionen und so weiter. Also ich war sehr begeistert von dem Spiel, muss ich sagen.
Jetzt vom Niveau der Spiele, also vom technischen Niveau, da gab es ja dann einige Diskussionen nach dem Viertelfinale, was jetzt auch die deutsche Mannschaft zu spüren bekommen hat. Habt ihr da eine Meinung, wann das Gewerfe abgepfiffen werden soll, wann nicht? Oder ist das eine Diskussion, die immer wieder kommt und jetzt irgendwie neu aufgekocht ist? Oder gab es eine neue Qualität bei den Olympischen Spielen oder speziell jetzt beim verlorenen Viertelfinale?
Und mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe die ersten Sätze allerdings nicht gesehen von dem Spiel, sondern mehr das Ende. Ich glaube, den Ball von Anton kannst du rausnehmen, weil er den von sehr weit hinten und hinterm Kopf schmeißt. Die 2 Bälle, die die Franzosen danach noch gemacht haben, fand ich sauber. Die waren vorne in einer relativ kurzen Bewegung. Ich weiß aber nicht, was vorher noch passiert ist in dem Spiel. Das ist aber immer ein schwieriger Ball, weil das viel Auslegung ist. Und du, selbst bei uns in der Bundesliga, das kann jedes Wochenende anders sein. So, denn du spielst eigentlich immer gleich und dann hast du den einen Schiri, der nimmt auf einmal alles raus, der andere nicht. Und das ist ja dann schon gut, wenn das so ist, wenn dann zumindest eine klare Linie ist. Aber auch für den Schiedsrichter ist es, glaube ich, unheimlich schwer in so einem Spiel, da immer das richtige Händchen zu haben, was wird abgepfiffen und was nicht. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass das weniger geworden ist mit der Schmeißerei. So, weil einfach ein Tick mehr rausgepfiffen wird. Und also dies ganz wilde habe ich eigentlich nicht mehr so viel gesehen jetzt.
Die klassische Kajetan-Frage.
Ja, also mir ist es vor einigen Jahren auch in der Bundesliga etwas stärker aufgefallen als danach, aber jetzt waren halt wieder einige Szenen, wo sich viele aufgeregt haben, aber das ist immer eine Frage der Perspektive.
Die Spiele sind so eng, es werden viele Spiele in 5 Sätzen entschieden, meist mit 2 Punkten Unterschied. Und da ist es natürlich schwierig, wenn dann nicht eine klare Linie gefahren wird. Also das ist immer das, glaube ich, was auch die Trainer und die Spieler wollen, dass vom ersten Ball bis zum letzten Ball eine klare Linie gefahren wird, wo sich dann alle dran halten können und wissen, was passiert, und dann ist das auch kein Thema. Ja. Aber das ist natürlich so, so enge Sätze, ein Ball entscheidet, ein Netzroller, ein vermeintlich geworfener Ball.
Ja, und es kann auch immer so ein gewisser Bonus mit dabei sein. Ne? Wenn so eine Aktion von einem Spieler gemacht wird, der vielleicht technisch auch nicht so smooth aussieht, dann wird das eher abgepfiffen, als wenn das einer ist, der das häufig macht, wo das auch der ein Bewegungsgefühl hat. Ich glaube, auch sowas spielt bei den Schiedsrichtern da manchmal mit rein. Ne? Dann bei den, obwohl der Kontakt selbst gar nicht anders ist, sieht es bei diesem technisch nicht so feinen Spieler dann unglücklicher aus und dann wird es häufiger abgepfiffen. Das gab es früher beim Pritschen auch schon. So Leute, die technisch da eh schon ein bisschen Schwierigkeiten haben, da wurde meiner Meinung nach noch härter gepfiffen als beim jetzt ein Zuspieler, der technisch sehr gut ist. Da wurde viel mehr durchgelassen, was ja eigentlich bekloppt ist, aber... Ja,
zu den Zeiten, als die Mittelblocker noch zugespielt haben. Mhm. Da hat man immer schon die Augen gesagt, oh, der Mittelblocker muss zuspielen.
Ich habe natürlich bewusst nicht das Wort Mittelblocker in den Mund genommen.
Ja. Alles fragt sich, warum.
Das ist natürlich gut. Meine Gilde und ich halte dazu den Jungs. Und ja, ich glaube, dass das für die Mittelblocker natürlich auch schwierig war, weil du weniger Aktionen hattest, weniger Rhythmus hattest. Auch als dann noch der Libero kam, hast du noch weniger Ballkontakte. Es wurde dadurch immer schwieriger, ne? Weil der Mittelblocker dann häufig in so einem Spiel viel weniger im Rhythmus ist als die anderen Spieler.
Ja gut, aber letzten Endes, ein bisschen Glück gehört zu allem dazu, sei es angefangen von Gesundheit bis hin zu, weiß ich nicht, du gehst auf andere Sportarten, was haben wir gesehen beim Kajak, da geht die Welle mal so und dann hängst du da drin bei irgendeinem Schlag, ist schon spannend und ja, kannst du eigentlich auch nicht viel machen. Also.
Ja, aber ich meine, darum geht es doch auch, genau um diese Sachen jetzt, dass man als Fan da guckt und das einen emotional irgendwie berührt, in welcher Form auch immer, in Trauer, in Freude, in mal Ärger, Also ich glaube, deswegen gucken wir ja alle gerne Sport, weil wir wollen ja was erleben, wir wollen ja was fühlen dabei. So, ja, ne? Ja. Und nicht immer nur wissen, ja, der Bessere wird immer gewinnen und es ist immer so wie vorher und die Fragen, wer ist Favorit, wer ist nicht Favorit, was ja immer meine Lieblingsfragen auch sind, so dass dieses Unvorhersehbare, diese Überraschung, dieses Tragische, was da passiert, auch gerade bei so einem Event jetzt, da arbeiten Leute 4 Jahre darauf hin und dann reißt die Achillessehne beim Warmmachen und solche Dinge, so dass das, aber ich glaube, das macht Sport halt aus und deswegen fasziniert das auch, das zuzugucken. Also so geht es mir. Ich will dabei irgendwie ja was spüren, wenn ich das gucke.
Absolut, absolut. Aber jeder hat so sein Sportverständnis. Also.
Ja, aus deutscher Sicht ist natürlich so ein bisschen sehr schön, dass die Basketballer und Handballer, also die Männer, gut performen. Auf der anderen Seite wird Volleyball dadurch wieder noch mehr in den Schatten gedrängt. Dadurch, dass sie jetzt im Viertelfinale ausgeschieden sind, taucht das dann wahrscheinlich später im Rückblick auch überhaupt nicht mehr auf. Und wenn die anderen beiden eine Medaille holen, dann ist das für den Volleyball in Deutschland wahrscheinlich auch nicht förderlich.
Ja, aber ich glaube, wir sind doch unter einem Dach. Ne? Wir gehören in beiden Sparten zum Deutschen Volleyballverband. Und wir haben jetzt mit Julius Spring einen Vizepräsident, der sehr gut vernetzt ist. Und ich habe da schon gewisse Hoffnung, dass ihm das gelingt, dass er den Erfolg im Beachbereich, und man muss auch sagen, dieser 5. Platz für die Männer ist auch ein Erfolg. Wer hätte das gedacht letztes Jahr, dass die überhaupt zu den Olympischen Spielen kommen? Ich glaube schon, dass uns das gelingt, vielleicht ein bisschen von Olympia mitzunehmen und in der Vermarktung ein bisschen besser dazustehen als in der Vergangenheit.
Ich mach, es ist so schade, dass sie so knapp davor waren, ins Halbfinale zu kommen. Und das hätte vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben und vielleicht auch ein bisschen Boom ausgelöst. Oder
ja, aber ich finde, viel wichtiger ist ja, was tun wir für den Sport? Was versuchen wir da zu bewegen? Wie gut arbeiten wir im Verband, in der Bundesliga, in jedem einzelnen Verein? Will jeder sich verbessern, jeden Tag, jede Woche? Also die Vereine, der Verband, alle zusammen, die Trainer. Das ist ja das viel Entscheidende. Und nicht zu gucken, waren jetzt die anderen erfolgreich? Scheiße, die waren jetzt erfolgreich. Das ist nicht gut für uns. Also so, dass, wenn ich das Haus von meinem Nachbarn abbrenne, sieht meins nicht schöner aus dann dadurch. Also wir müssen irgendwo ja bei uns selbst bleiben und gucken, wo sind unsere Themen? Wo müssen wir was besser einfach machen? Und nicht, was haben jetzt die anderen geleistet? Ne?
Wir müssen ja auch mal sehen, dass wir jetzt überhaupt die Möglichkeit haben, über die Mediatheken alles zu konsumieren zu können. Livestream, Relive, das ist ja Wahnsinn. Sowas, ich glaube, weiß nicht, hatten wir das vor 4 Jahren schon? Ist mir nicht bewusst, dass das so in diesem Maße möglich war.
Das waren ja auch noch die Corona-Spiele, da war eh alles anders in Japan. Also mir ist es auch nicht so bewusst. Ich gucke mir tatsächlich und werde mir auch, wenn ich heute Abend zu Hause bin, natürlich das Halbfinale von Nils und Clemens nochmal angucken. Das ist natürlich schon gigantisch, diese Möglichkeiten, die man hat, solche Spiele sich anzuschauen oder wichtige Szenen oder vielleicht nochmal im 5. Satz oder. Also ich nutze da schon sehr viel und ich glaube auch viele einfache Zuschauer werden das auch nutzen.
Das ist heutzutage sowieso super, auch für junge Spieler. Es ist ja so einfach, an Volleyballspiele ranzukommen, die man sich angucken kann, hochklassig. Ich weiß nicht, ich habe neulich gerade noch nach dem Umzug Kisten ausgepackt zu Hause. Da waren noch alte Videokassetten drin, wo ich jeden Fetzen, der irgendwo im Fernsehen kam, aufgenommen habe und habe mir das, ich weiß nicht wie viel mal angeguckt. Immer wieder dieselben Szenen, immer wieder dieselben Ballwechsel, weil du kamst ja sonst nicht anders ran. Und viel kam nicht im Fernsehen. Hast du Fernsehzeitung, ja, hat man ja früher gemacht, durchgeblättert und dann hast du es gesehen, gemarkert, aufgenommen, davor gesessen und dann Werbung rausgeschnitten und so, also das, ja, kannst du ja gar kein mehr. Heute ist Schlaraffenland, ich hätte das geliebt als Spieler. Ich war so ein visueller Lerner und das Angebot ist ja unendlich. Super.
Ja, noch mein Take noch dazu, nochmal zu loben, die ARD oder ich glaube ARD ist es, den Thomas Kunze, der kommentiert hat oder viele Spiele kommentiert hat. Also ich hatte nicht gewusst, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen wirklich so fachlich so gut sind, dass man sich das angenehm anhören kann, mitbekommen kann und noch was mitnehmen kann. Das war, muss ich sagen, war ich sehr überrascht.
Ja, aber das ist ja das, was Stefan eben sagte. Also Jonas Reckermann als Experte im Fernsehen, das sind ja alles Leute vom Fach. Und das hat alles Hand und Fuß, was die sagen. Das ist nicht nur, oh, der war schlecht oder Also von daher, die Berichterstattung ist natürlich auch, das Niveau ist ja deutlich gestiegen.
Ich meinte jetzt nicht im speziellen Beachvolleyball, sondern eher das Hallenvolleyball, weil da hatten wir mal einen Kommentator und beim Beachvolleyball ist es ja schon länger Usus, dass eben ein Ex-Spieler oder so daneben sitzt und das Ganze nochmal vernünftig einordnet.
Ich weiß, er hat nicht bei, ich glaube bei Eurosport hat Ferdinand Tille mitkommentiert, glaube ich,
ja, auch in der Halle. Tille war dabei und ja.
Ich glaube, der musste dann auch die ganzen Spiele den ganzen Tag lang mitkommentieren. Also nicht nur die deutschen Spiele. Aber hatte er was zu tun.
Ich gucke auch gern ohne Kommentar. Also.
Ja, wir sind das ja gewohnt früher von Sport Total und Sport Deutschland einfach nur ohne Kommentar sich das anzugucken.
Man muss gar nicht so lange zurückgucken, ne? Als wir aufgestiegen sind in dem Jahr, da gab es sowas auch noch nicht. Da gab es eine Kamera, die mitgelaufen ist. Das war's dann.
Ja, aber so ging das früher auch alles los. Als ich in Italien gespielt habe, so klar, die erste Liga, die war bei Sky und was weiß ich alles. Und dann gab es aber zweite, dritte Liga, teilweise noch weiter runter. Die Spiele wurden alle irgendwo übertragen auf so einem regionalen Fernsehsender mit einer Kamera von der Seite. So ist, da waren die schon viel, viel früher so in Italien, weil das Spiel da Volleyball einen anderen Stellenwert hat als bei uns. So, das war damals schon immer cool. So viel Volleyball im Fernsehen, völlig ungewohnt.
Ja, jetzt, um das Thema Olympia abzubinden, haben wir noch so ein kleines interaktives Spiel vorbereitet.
Kajetan hat, also wir hatten uns das überlegt. Mein Drucker funktioniert nicht so ganz, also es ist ein bisschen rosa geworden. Also ihr müsst jetzt was arbeiten, also... Ich weiß nicht, Kajetan, erklär mal.
Und zwar würden wir gerne von euch, von uns allen, das Dreamteam bei Olympia, also Volleyball, Hallenvolleyball, Männer, wissen. Also für jede Position einen Spielernamen, einen Zuspieler, zwei Außenangreifer, zwei Mitten, ein Dia und ein Libero. Die Zeit läuft. Jetzt habt ihr alle was zu schreiben. Hier sind noch Kulis.
Das ist ja nicht auf Zeit, oder?
Auf Zeit?
Nee, wir schneiden das raus.
Den Buzzer haben wir nachher für die Zeit. Für was anderes.
A few moments later.
Ach, ihr beide wart, ihr seid gar nicht vorbereitet gewesen. Also ich meine jetzt Wolfgang und Kajetan.
Ich kann ja eigentlich nicht mitreden bei der Geschichte. Ich schreibe nur den... Ach Quatsch, ich schreibe den Libero auf.
Ich hab mir das gestern Abend mal kurz überlegt.
Ja, schreib auf.
Ja, ich habe meine schon fertig, ausgedruckt.
Ich kenne die Namen alle überhaupt nicht.
Ja, zur Not umschreibst
du es. Erzähl.
Und außerdem glaube ich das erst noch eher nicht.
A few moments later.
Erster fertig.
Gibt das Sonderpunkte?
Nee, das gibt's nachher.
Einmal den Buzzer drücken.
Stimmt. Ihr dürft
keine Wird ja eh geschnitten jetzt.
Bernd, du darfst doch kein Beachvolleyball
nehmen. Er sitzt mit Beachvolleyball dagegen, wäre ja mal was.
A few moments later.
Du Luschkassentraum.
Er hat ja schon aufgeschrieben.
Ist er fertig?
Habt ihr?
Stift auf.
Nee, da fehlen noch zwei. Fällt ein Name nicht ein.
Ja, mir auch nicht.
Ja, ich hab du kannst ihn beschreiben.
Ja, ich krieg mir auch nicht.
Okay, wollen wir es rummachen, Stefan, Nö. Du zuerst?
Nee, weil ich bin noch nicht so weit. Ja, wir können auch andersrum machen, dann kann ich die Zeit nutzen.
Und nee, nee.
Aber vielleicht
erst, wenn alle fertig
nennt fehlt. Jemand den Namen, der mir fehlt.
A few moments later.
Kajetan, bist du noch am Überlegen, oder?
Nee, ich habe schon, ich bereite nur die gesamte Liste.
Stefan
gesamte
ist noch
Liste.
Am Überlegen, welche Namen er schreibt.
Ich versuche, auf den einen Namen zu kommen.
Das ist bei dir? Ist
also ich habe alle, aber...
Ja, dann.
Bei mir ist es ja einfach. Ich muss nur aus 24, die ich namentlich kenne, raussuchen.
Ja, perfekt. Dann fangen wir nochmal an.
Okay, komm, lass uns loslegen. Kajetan, wie machen wir es? Die einzelnen Positionen durch?
Ja, genau.
Ja, dann fang du an.
Ich? Brisard habe ich als Zuspieler.
Kannst du gleich einen zweiten Strich machen.
Sag nochmal, aus welchem Land... Damit
auch Brisa, jeder Frankreich das weiß. Natürlich. Okay, Torben auch.
Dritter Strich.
Okay, Bernd okay. auch.
Ich schreibe mal, weil ich nicht so viele Zuspieler kenne, Hannes Thiele auf.
Okay, guter Call, wilder Call.
Gianelli.
Okay.
Ja, das ist, doch gut. Eher gleich.
Also dreimal Brisa, einmal Gianelli und Thiele. Außenangreifer. Fange ich wieder an. Mhm. Aaron Russell und Ngapet habe ich.
Das ist ja ein Top-Duo.
Ob sie zusammen so passen, weiß ich nicht.
Ja, genau, das ist, glaube ich, gerade der Punkt, den ihr beide überlegt habt oder euch schon klar wart oder so.
Also ich bin, ne? Ja. Micheletto.
Mhm. Ja, habe ich auch.
Den kennst du. Ja,
also den kenne ich auch. Ja.
Micheletto.
Gut. Okay. Ich habe mit seinem Vater übrigens noch gespielt. Also nur mal so.
Okay, okay, aber mit wem spielt er, Micheletto?
Aber muss ich beide sagen?
Ja.
Micheletto und Fornal.
Und Fornal. Okay. Also der ältere, der.
Ja, der andere.
Der Thomas.
Der andere war.
Sind die beide in der Nationalmannschaft?
Nee. Nein. Nee, es geht ja nicht um Nationalmannschaft.
Ich dachte Dream Team.
Nein, Olympia. Olympia, natürlich.
Hallo?
Ah, okay.
Wolfgang, wo bist du?
Ich spiel nicht verstanden.
Du hast recht.
Ja, ja. Ihr habt das schon zusammen vorbereitet, ne?
Aber Wolfgang hat von Anfang an gesagt, ja, keine Ahnung, er schreibt 7-mal Grebelnikow auf. Also das ist dann auch egal, wen er nimmt. Ja, okay. Bernd?
Ich habe tatsächlich auch Micheletto.
Micheletto.
Oh, Linkshänder und dann habe ich Rahm von Japan.
Okay. Ja. Takahashi. Oh.
Ja, also ich hatte dann einmal den Gapet und Wilfredo, weil der hat mir auch wieder echt gut gefallen, das Spiel, das ich geguckt habe.
Ende hin dann auch wieder sehr stark.
Ja.
Okay, dann haben wir dreimal Micheletto und zweimal Gapet und... Achso, du darfst auch noch einen
sagen. Ich habe noch Leon, genau.
Du hast auch noch Leon. Ah, okay, dann haben wir auch zweimal Leon. Aber Micheletto liegt vorne mit 3 Nennungen vor jeweils 2, Gapet und Leon. Also alles bekannte Namen. Und dann haben wir noch Fornal und Ran, den Japaner. Und ich habe noch Russell. Okay. Dann Mitte. Ich habe Anton. Aus alter Anhänglichkeit, aber er hat bei dem olympischen Turnier wirklich gut abgeliefert, auch mit seiner etwas schwierigen Vorgeschichte.
Und der zweite?
Du musst beide sagen. Ja,
beide. Kosamernik.
Das hast du so eingeführt.
Den Slowen, Kosamernik.
Wen hast du, bitte?
Kosamernik. Slowene.
Ja, ich habe auch Breme und Kochanowski.
Mhm. Da kannst du gleich nochmal 2 Striche zu machen. Die habe ich nämlich auch beide.
Ihr habt mich abgestimmt.
Nee, haben wir nicht. Aber
ja, viele Nennungen für
Breme. Ja, ich habe auch Breme genommen, irgendwie auch klar. Aber nein, seine Leistung hat mich wirklich überzeugt. Und ich habe noch Huber genommen. Huber.
Den Huber, Buber.
Den Huber.
Ja,
also, okay.
Den Norbert Huber.
Wir haben uns nicht abgestimmt.
Von Polen. Mhm.
Wir haben uns nicht abgestimmt. Ich habe kein polnisches Spiel geschaut, deswegen wusste ich kurzfristig nicht, ob Huber bei Olympia dabei war, aber ich habe ihn auch aufgeschrieben.
Ich habe ihn immer nur auf der Bank gesehen. Hat er gespielt auch?
Ja, ich habe es
gar nicht gesehen.
Ist verletzt.
Ah, ja. Okay. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, ein Spiel von Polen gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen Eye-Test gemacht.
Ja, ich habe auch nicht viel gesehen.
Fand Wolfgang, ich schon dein anderer?
Huber und Breme.
Breme auch. Also Breme absolut bei
ist
allen
gesetzt.
Vorne. Dann haben wir noch 2-mal Kochanowski, 2-mal Huber. Und einmal Kosamernik. Okay, Dia, ich habe Stern.
Grosser habe ich natürlich.
Grosser, okay.
Stern.
Kannst du nochmal einen Strich hinter machen?
Grosser, okay.
Wir haben uns nicht abgesprochen, falls ich frage.
Müssen nicht nur gucken, wer die meisten Punkte macht.
Kann also ich glaube, ihr arbeitet einfach schon sehr, sehr lange zusammen.
Auch Effektivität.
Ich habe Matthew Anderson.
Anderson, okay. Nach schwierigem Start.
Wie gesagt, ich war ja vorher
nicht auf dem Dampfer. Ist ja nur so ein halber Diagonal, ne?
Ist nur ein halber,
ich hatte erst nie mehr aufgeschrieben, da der nicht bei Olympia gespielt hat, muss ich wechsel ich zu Patry, auch wenn der nicht gut gespielt hat oder nicht so performt hat.
Gegen uns nicht, aber sonst wieder. Okay, also Grosser liegt vorne, 2 Nennungen. Dann Ehre, wem Ehre gebührt. Als Libero, Grebennikow habe ich.
Gibt's nur einen.
Shoji.
Okay.
Hi.
Ja, gehe ich auch direkt mit.
2-2. Bernd, du entscheidest. Shoji oder Grebennikow oder noch ein anderer?
Franzosen, Grebennikow.
Okay, also 3-mal Grebennikow liegt vorne und 2-mal Shoji. So, ist unser Dream Team. Dann insgesamt, Brizard ist der Zuspieler. Dann haben wir Micheletto und Leon oder Gapet. Und dann in der Mitte Breme und
Kochanowski und dann Grosa als Dia und Krivenikov als Libero. Würdest du die Mannschaft gern trainieren? Würdet ihr beide
meine
die Mannschaft
gern trainieren? Meine würde ich gerne trainieren.
Okay, die nicht. Der passt bei dir.
Da ist ja nicht so viel Unterschied.
Deswegen bin ich ja froh, dass... Ja.
Du wolltest gerade sagen, du bist froh, dass du mit Bernd trainierst und nicht mit uns.
Dass ich mit Bernd die Mannschaft zusammenstelle und nicht mit euch. nee, auch weiß ich nicht. Ich habe halt immer eine Idee und bestimmte Dinge, wonach ich gucke und was ich denke, was zusammenpasst. Und, ja.
Ist gar nicht so einfach, glaube ich, bei den Jungs, die einfach so ein Star...
Ja, also jetzt, wir reden ja hier über Creme de la Creme. Ja. Also das sind natürlich alles unglaubliche Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten. Und ja, ich glaube, wir hätten 4, 5 verschiedene Teams machen können, wären wir mit jedem Team zufrieden gewesen, ne?
Für die SVW. Okay.
Kleiner Tipp, ein Gapet hat noch keinen neuen Verein.
Oh, ich weiß nicht, ob der uns so gut tun würde.
Braucht noch einen Betreuer.
Der hat nicht bei jedem Spiel Lust, das ist halt das Problem.
Ja, aber wenn, dann.
Ja, wenn, ja.
Ja, geht halt auch mal in den Knast hier und da. Ne? Also.
Ja, deswegen braucht er einen Betreuer an der Seite noch.
Ja, das weiß ich nicht, ob ihn das interessiert, ob er einen Betreuer hat oder nicht.
Ja, gehst du mit dem Zettel schon mal zu Andreas Kaitan, oder?
Ja, ja, Wunschliste, vielleicht für nächstes Jahr. Auch mal gucken, wer noch spielt. Grosa wird schwierig, ob er noch ein Jahr dranhängt dann. Ein Jahr Liga macht er noch, aber dann
mal macht schauen. Er noch weiter.
Ja? Ja? Das ist eine Maschine.
Nee, aber ihm geht's gut, er liebt das Spiel, verdient gutes Geld. Mhm. Ich gehe fest davon aus, dass er noch weiter spielt.
Ja, wäre schön, ihn zu sehen. Nationalmannschaft, Olympische Spiele, das wird wahrscheinlich nichts mehr, leider. Schade, dass er sich nicht noch belohnt hat mit Halbfinale oder sogar einer Medaille am Ende. War trotzdem großartig.
Jo, vielen Dank, war ganz interessant. Wir verlassen jetzt, glaube ich, mal Olympia und nähern uns der Bundesliga. Ein Aspekt war ja letzte Saison, 10 Jahre SVG in der Bundesliga. Das ist jetzt auch kein Quiz, aber vielleicht sag mal so jeder so seine Top 3 Momente in den 10 Jahren. Das kann alles sein. Das muss jetzt nicht nur das Spiel sein, sondern das kann auch einfach ein Moment sein, weiß ich nicht, Flaschenwurf von Herrsching oder was auch immer, egal, ist mir jetzt so spontan eingefallen. Kaitan, willst du anfangen?
Ich fange wieder an, ja, okay. Halbfinale in der Liga in Berlin, Saison 2015-16, 3-2 leider verloren, aber ein geiles Spiel von uns. Wir waren sehr nah dran, in Berlin zu gewinnen.
Ja, ich habe die Frage schon mal, ich weiß gar nicht, vor kurzem schon mal gestellt bekommen. Ups, okay. Ich kann das gar nicht so beantworten. Wie gesagt, da das für mich ist das immer diese starke Emotion in dem Moment und jetzt nicht, dass ich daran aber an dieser Situation festhalte, sondern es ist irgendwie dieses Gefühl und da gab es so viele intensive Momente. Da kann ich allein aus der letzten Saison kann ich da eine ewig lange Liste machen, dass mir das wirklich, wirklich schwer fällt. So, ne? Wie du sagst, das sind manchmal Kleinigkeiten, manchmal auf dem Feld, manchmal Erfolge, manchmal ja auch was völlig abseits vom Feld sein kann. Das kann auch im Moment mit dem Busfahren im Bus sein, wenn wir da irgendwo nachts fahren und eine gute Zeit zusammen haben. Ja, ich genieße das einfach ja, jeden Moment sehr und deswegen fällt mir das wirklich schwer, da einzelne Momente herauszukriegen.
Halt mal fest, Stefan hat so viele Momente, gehen wir nicht in die 3. Torben, fällt dir was ein?
Ja, also ich bin jetzt mal bei letzter Saison. Man könnte jetzt sagen, natürlich immer das Spiel, was gerade im Hintergrund bei uns läuft, das ist gegen Izmir hier in Lüneburg. Aber ich bin jetzt auch mal ganz kurz in Berlin, Halbfinale. Da ist Bernd fast auf den Schreibertisch raufgesprungen. Fand ich sehr lustig in dem Moment oder sehr. Es hat mich auch, du hast mich da in dem Moment wirklich abgeholt.
Musst du öfters mal machen, Bernd, oder?
Naja, ich habe ja gelernt in den letzten Jahren, möglichst Ruhe auszustrahlen. Das gelingt mir nicht immer, aber immer öfter. Deswegen ist das ja ganz gut. Wenn ich nochmal einen emotionalen Ausbruch habe, das denke ich, gehört ja auch dazu. Ich denke auch so die Momente, die ich so im Kopf habe, einer der wichtigsten, Sachen für mich war, dass wir, als wir vor 10 Jahren aufgestiegen sind, da hatte ich ja mal so einen Dekadenplan gemacht und da hatte ich gesagt, so in 10 Jahren möchte ich Champions League spielen. So, und sowas finde ich zum Beispiel, dass wir das geschafft haben in diesen 10 Jahren mit allen, die dazugehören. Das sind ja, da könnte man ja fast 100 Leute oder mehr nennen, die daran beteiligt sind, dass wir das geschafft haben, hier umzusetzen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich auch sehr stolz macht.
Jo, wenn ich das, kann ich absolut nachvollziehen. Wir hatten mal bei der SVG in einem Workshop aufgeschrieben, so was man sich so wünscht für die nächsten Jahre oder sowas. Wenn ich daran anschließe, dann stand bei uns auf der Liste mit dem Fanclub einen eigenen Bus zum Champions League-Spiel fahren. Der eigene Bus ist es, das haben wir noch nicht geschafft. Das wäre es noch. Kaitan, noch ein paar Punkte?
Ja, die Fahrt nach Solingen mit John Kessel im Auto und, weiß nicht, 3-4 Stunden lang Volleyball, über Volleyball doziert. Das war ein Genuss.
Das war der Hammer. Da wurde das Autofahren fast zur Nebensache. Ja. Er hatte wirklich alles, uns alles über Volleyball erzählt, Kaitan. Es war erstaunlich. Der hat so viel Input, so viel Erfahrung von dem ganzen Olympiageschehen, von Volleyball überhaupt in Amerika. Wahnsinn.
Genau, also zur Erklärung, der Vater von Cody natürlich.
Und ist er denn eigentlich doch bei den USA da tätig im Hintergrund?
Nee, also er macht noch für den Weltverband, ist er immer noch unterwegs. Ist ja so Grassroots, ist ja sein Thema, also Volleyball groß zu machen, auch in kleinen Ländern, in Entwicklungsländern. Ideen zu entwickeln, wie kann man sich aus einfachsten Sachen ein Netz bauen, wie kann man auch Volleyball spielen in der großen Pause in der Schule, wenn man kein Netz hat und all solche Dinge. Also einfach Grow the Game ist immer der Slogan, den er so in die Welt rausträgt. Und jetzt war er noch dabei, wo jetzt auch viele Spieler mitmachen, die auch teilweise wieder in Volleyball-Entwicklungsländern unterwegs sind. Auch ein ganz tolles Projekt, da habe ich ihn auch wieder mitgesehen. Also das ist so wo sein Herz noch ist. Beim amerikanischen Verband macht er nichts mehr. Hat er seine große Ranch nicht, aber in den Bergen da sein Cottage mit auch Gästezimmern, wo auch Gruppen, Teams hinkommen und dort Workshops machen. Und also hat er ein neues Projekt auch für sich
getroffen. Noch irgendeinen Moment?
Ja, nochmal, es sind die Kleinigkeiten. Hier im Hintergrund läuft ja so schön das Video vom Spiel gegen Izmir aus dem letzten Jahr. Ach, da sind das manchmal so Momente. Ich erinnere mich irgendwann an eine Situation, wo Jesse noch so einen Ball aus der Abwehr kratzt. Für mich sind das manchmal so Situationen, Momente, die so Schlüsselmomente für ein Spiel, für eine Saison, für so in der ersten Saison zum Beispiel war das allererste Spiel gegen Mitteldeutschland, war aus meiner Sicht so entscheidend, wie die ganze Saison danach gelaufen ist, wo wir knapp 3-1 gewonnen haben, wo der dritte Satz aber super eng war. Das Spiel hätten wir auch verlieren können und in meinen Augen kann dann so eine ganze Saison komplett anders laufen. Es sind manchmal wirklich so Momente im Spiel, Momente in der Saison, bestimmte Spiele in der Saison, aber manchmal auch wirklich nur einzelne Punkte, die ganz viel, viel bewirken können.
Ich gehe wieder so ein bisschen in Richtung Fansicht, jetzt nicht auf ein bestimmtes Spiel, Gellersenhölle allgemein. Also vielleicht eins der Spiele, wo die Luft stand, wo du eigentlich gar nichts mehr sehen konntest, weil das muss alles 100% Luftfeuchtigkeit gewesen sein in diesem Raum, weil der Raum einfach so voll Menschen war. Und was für Stimmung da immer herrschte. Also das muss man sagen, das fand ich insgesamt erstaunlich, wie man das so in so einer kleinen Halle so groß machen kann, das Volleyball.
Der nostalgische Blick zurück in den Schuhkarton.
Ja, bei mir ist es eher, also auch, ich denke auch sehr gerne an die Zeit zurück in der Gellersenhölle. Aber was ich noch viel erstaunlicher, schöner finde, ist, dass wir in unserer neuen Halle, sagen wir, das in sehr, sehr kurzer Zeit geschafft haben, diese zu füllen, dass die Fans alle mitgekommen sind. Das war ja die großen Bedenken am Anfang. Machen die Fans den Schritt aus Gellersen mit in diese neue Halle? Die Stimmung, die wir hier in der Halle haben, und es ist immer noch so, wenn Spielbeginn ist, die Mannschaft einläuft und so weiter, das sind immer noch Momente, worauf ich mich immer sehr freue am Spieltag. Auf diese Atmosphäre.
Absolut. Bei mir sind auch so viele Momente, ich wechsle da jetzt gerade auch, bei mir läuft so das Kopfkino durch. Aber vielleicht dieser eine Moment, ich meine, da wird sich nahezu jeder, der da war, dran erinnern, wir gewinnen und kommen ins Finale von vom DVV-Pokal gegen Berlin und lagen eben schon zurück vorher.
Okay, du hast mir mein drittes Highlight.
Ich war am Filmen und weil damals hat man ja noch nicht so viel an Videomaterial. Das heißt, wir haben also immer so kleine 10-Minuten-Gigs dann zum Schluss gemacht mit einem kleinen Interview oder so. Und ich versuchte das halbwegs zu filmen, während Kajetan mir um den Hals fiel und die Kamera dann so schräg abklappte und die Puschel im Weg waren. Und aus der Ferne habe ich dann Stefan am Boden liegen sehen. Also das war schon doll.
Ja, in der CU Arena war das. Also auch da gab es tolle Momente. Auch nicht so tolle, aber die Atmosphäre haben wir auch geschafft, hat die SVG auch geschafft, da hinzubringen.
Ich grätsch da jetzt einmal mal zwischen. Ich glaube, den Punkt lassen wir mir jetzt mal so langsam zeitlich. Ich gucke so ein bisschen öfter darauf schon und das wird mir langsam zu lang. Deswegen sollten wir so langsam in die Achtung Aktualität jetzt kommen. Und
da hat er uns aber ganz schön reingegrätscht.
Ne? Ja, es tut mir leid. Dann guckst du auf die Zeit, das ist immer mein Job. Eben.
Ja, aber ich habe sie ja direkt vor mir herum.
Sag jetzt nicht, die SD-Karte ist voll oder so.
Nee, da haben wir noch ein paar hundert Stunden drauf.
Gut, okay, siehst du?
Wir müssen unsere 4 Monate Sendepause irgendwie kompensieren.
Ne? Da haben wir ja auch schon was zu hören bekommen, also von daher. 23, 24. Können wir ja mal ganz, ganz kurz zurückgucken. Was habt ihr daraus, also gerade im Speziellen aus der großen Belastung Champions League, mit Champions League, als Erfahrung rausgenommen für dieses Jahr? Habt ihr da ein paar Beispiele oder irgendwas sowas? Oder habt ihr überhaupt was mit rausgenommen?
Ja, eigentlich erstmal, dass wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt haben von der Belastungssteuerung. Ja, die Spieler haben diesen Spagat immer sehr gut hinbekommen zwischen Ligaspielen und Europapokal, Champions League. Gerade auch wenn es gegen die etwas schwächeren Teams ging, war das Team immer super konzentriert, super fokussiert, hat jeden Gegner ernst genommen und von der Belastung sind wir gut durchgekommen. So die Prioritäten, die wir gesetzt haben, das hat sich ausgezahlt. Von dem her ist es jetzt ja nichts, was wir großartig anders machen würden. Ja, Reiserei. Ich meine, das sind alles Erfahrungen. Es ist auch fürs Management sind das Erfahrungen, die du hast mit Supervisern und wie die Halle aussehen muss. Und wenn wir unterwegs sind und reisen, was passieren kann, wo man Lösungen finden muss. Auch da, was ist wichtig, wenn dann bestimmte Dinge gebucht werden, Flüge, Hotels, Essen und so weiter. Und da sitzen wir immer zusammen nach der Saison und sammeln einfach so, schmeißen auf den Tisch, was war jetzt gut, wo waren Dinge, die wir noch einen Tick besser machen können. Aber gar nicht nur bezogen, das machen wir nach jeder Saison. Also so, waren alle Reisen gut, waren alle Unterbringungen gut? Wie ist es mit dem Essen, mit der Verpflegung unterwegs gelaufen? Ja, wie sah die Mannschaft körperlich aus? Ich glaube, so eine Evaluierung ist immer wichtig. So, dass man nicht so irgendwie auf Autopilot schaltet und immer das Gleiche macht. Wie so ein Lehrer, der immer seine alten Matrizen wieder rausholt und durchnudelt. Sondern ja, mal gucken, wo können wir noch ein bisschen was verbessern? Wo wollen wir auch einfach was verändern, um mal was anders zu machen, was anderes auszuprobieren?
Hast du mal so ein Beispiel für die Saison?
Ich mache immer, es sind unterschiedlichste Dinge. Also ich mache auch das Krafttraining immer mal, machen wir mal 3-mal in der Vorbereitung. Dieses Jahr machen wir jetzt mal wieder 4-mal. Ja, mit Reisen fahren wir 2 Tage vorher, wenn je nachdem wie die Flugzeiten sind, fahren wir 1 Tag vorher. Also es kann ganz
also,
so unterschiedlich.
Also solche quasi kleinen Stellschrauben, die ja schon, an denen ihr jetzt noch dreht, so
es gibt ja keine Kleinigkeiten. So Kleinigkeiten sind nur Kleinigkeiten im Moment, wo du das immer gut machst, wo die nicht auffallen. Dann wirkt das wie eine. Wenn eine Kleinigkeit nicht gut läuft, wird das zum großen Problem.
Ja.
So. Deswegen gibt es eigentlich keine kleinen Sachen, sondern es gibt nur ganz viele Details, um die wir uns versuchen zu kümmern. Wir versuchen halt von Jahr zu Jahr professioneller zu werden, hin zu hochprofessionell. Und da sind wir immer noch unterwegs in jedem Bereich, ob das nun das Management ist, ob das Trainingsbetrieb ist. Wir versuchen unser Equipment weiterzuentwickeln im Kraftbereich, im Trainerteam uns weiterzuentwickeln, die Qualität der Trainer. Also Ich glaube, das ist immer ein fortlaufender Prozess. An dem Punkt, wo du sagen würdest, jupp, jetzt angekommen, jetzt können wir uns mal zurücklehnen, machen das jetzt einfach so, spulen das so ab, dann ist es Zeit für was anderes.
Bernd, siehst du auch so?
Naja gut, das ist ja immer unser Thema. Stagnation ist Rückschritt als Schlagwort und ich denke, wir wollen immer weiter. Jetzt haben wir Champions League, aber das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir machen das Ganze ja auch, um vielleicht mal in näherer Zukunft auch mal, sag ich mal, ins Finale zu kommen in der Meisterschaft, vielleicht auch mal einen Titel zu gewinnen. Also da gibt es schon noch, sag ich mal, sportliche Ziele und auf diesem Weg dorthin, das hat Stefan ja eben beschrieben, müssen alle Details weiter verbessert werden. Und da sind wir bei und das war auch immer unser Anspruch in den letzten 10 Jahren. Wir haben immer gesagt, wenn es weitergeht, dann sind wir dabei und das muss auch unser Anspruch in Lüneburg sein.
Sehr schön, unterschreiben wir doch glatt. lösen wir uns mal von der letzten Saison?
Ja, denke ich ja.
Ich hab das Go von Torben, genau.
Ja, weil wir ja auch schon relativ lange nach der Saison sind, also die Saisonnachbetrachtung, die fiel dann dadurch aus, weil wir keinen Termin zusammengefunden haben und deswegen schauen wir jetzt auf die neue Saison. Die Vorbereitung hat ja jetzt auch begonnen. Du hast bestimmt die tolle SVG-App geöffnet, oder Torben?
Den Job habe ich schon
an Torben. Ah ja, und wir würden natürlich gern, so wie es der Tradition entspricht, die Spieler, vor allem auf die neuen Spieler eingehen und was ihr dazu zu sagen habt, zu den einzelnen Spielern, was ihr euch erwartet und so weiter.
Falls ihr euch jetzt dazu so ein bisschen ein paar Hintergrundinfos holen wollt, macht die SVG-App auf. Wir fangen oben links an und enden unten rechts.
Danke für die Erklärung, ich habe es nämlich nicht gefunden, gerade auf die Schnelle.
Und ja, dementsprechend beginnen wir mit der Nummer 13, mit Neo Laumann. Also kein wirklich neuer, aber den haben wir ja noch nicht so häufig spielen sehen.
Ja, Neo ist uns schon vor der letzten Saison aufgefallen. Wir hatten ihn irgendwann mal eingeladen ins Probetraining. Das ist natürlich immer die perfekte Situation, wenn wir Spieler wirklich im Training haben. Und dann kriegen wir immer ein ganz gutes Gefühl dafür, wie reagieren die so auf Feedback, wie schnell können sie bestimmte Dinge umsetzen, wie leicht fällt ihnen Veränderung, was Neues auszuprobieren, weil das sehr unterschiedlich sein kann. Und ja, Neo hat uns damals schon gut gefallen und dann hat er ein Doppelspielrecht letztes Jahr bei uns. Und ja, da haben wir jetzt dieses Jahr, auch wenn es eine sehr schwere Entscheidung war, dass wir in dem Zuge dann mit Hannes nicht weitergemacht haben. Und was natürlich auch gerade im menschlichen Bereich, aber auch spielerisch und was er auch so als Führungspersönlichkeit, obwohl er jetzt nicht viel auf dem Feld stand, aber so drumherum hat er doch sehr viele Aufgaben übernommen, war das schon ein schwieriger Schritt. Aber wir sehen in Neo einen jungen Zuspieler mit Potenzial. Ist groß für einen Zuspieler, ist über 2 Meter, hat ganz gute Hände und hat vor allen Dingen was, glaube ich, schwierig ist zu lernen für Zuspieler, hat so einen Instinkt fürs Spiel, einen Instinkt dafür, welche Angreifer er wann einsetzt. Und ja, von dem her finden wir das sehr spannend. Er hat auch nicht nur ein Jahr bei uns Vertrag, sondern wir haben uns dann länger mit ihm geeinigt, sodass es auch wirklich was ist, was wir entwickeln und aufbauen wollen, in der Hoffnung, dass er ja vielleicht sich so gut entwickelt, dass er auch Leistungsträger wird.
Ihr habt ihn letzte Saison schon, er hat aber, glaube ich, fast nie mit euch trainiert, oder?
Nee, das wäre jetzt so für den Fall gewesen, dass bei uns Verletzte sind oder er war dann mal bei uns, wenn beim VCO gab es mal eine Woche in Berlin, wo die nicht trainiert haben. Okay. So, dann ist er zu uns gekommen. Ja, und sonst wäre das mehr, wenn bei uns wirklich Not am Mann gewesen wäre, dann hätten wir beim VCO anfragen können, so, pass mal auf, wie sieht es bei euch aus, sind alle Spieler gesund, wir können ihn gut gebrauchen, können wir ihn mal mitnehmen. So, das ist dann der Sinn dieses Doppelspielrechts. Ja, oder hinten raus, zum Beispiel Richtung Playoffs, wenn wir noch länger gespielt haben als VCO und sich jetzt bei uns jemand verletzt hätte, dann hätten wir ihn dazu geholt.
Hm. Spielt bei sowas auch eine Rolle, vielleicht jetzt mal die Frage an Bernd, dass man auch versucht, mehr deutsche Spieler mal reinzubringen oder gerade deutsche Spieler, also spielt es in der Überlegung eine Rolle oder spielt es gar keine Rolle?
Also wir suchen grundsätzlich Spieler, die in unser System passen, zu unserer Mannschaft passen. Da ist die Nationalität nicht vorrangig. Aber natürlich, wenn sich deutsche Spieler anbieten, nehmen wir sie gerne. Neo ist auch so ein gutes Beispiel dafür, dass wir versuchen wollen, mit jungen Spielern auch längerfristige Verträge zu machen. Also wir hatten ja am Anfang, gerade nach Corona, nur Einjahresverträge mit den Spielern abgeschlossen. Und wir wollen da so ein bisschen Kontinuität mit reinbringen, dass wir nicht jedes Jahr mehr als 50% der Spiele auswechseln müssen. Und Neo hat jetzt einen längerfristigen Vertrag und das ist jetzt ein Beispiel auch unter dem Stichwort Professionalisierung, ja, dass wir versuchen wollen, mit jungen Spielern, wo wir Talent sehen, wo wir die Zukunft uns erhoffen von den Spielern, dass wir die längerfristig an uns binden.
Ja, ich finde das schon wichtig auch. Also es sind so drei Säulen, wenn wir die Mannschaft zusammenstellen. Einmal die ausländischen Spieler, die eine bestimmte Qualität und Physis auch schon mitbringen. Die Spieler vom College sind ja nicht mehr in dem Alter wie die VCO-Spieler, sondern sind ja dann 23, körperlich schon ganz, ganz anders entwickelt. Dann gucken wir aber auch immer wieder regional, auch laden da Jungs ein und gucken, ob wir, so wie wir damals Flo Krage auch geholt haben, oder es gibt da einen ganzen Schwung Beispiele. Es hat nicht bei jedem dann letztendlich geklappt, dass er in der ersten Mannschaft gelandet ist für mehrere Jahre, aber es gibt doch Beispiele und da sind wir immer, dann ist mal wieder einer aus Pinneberg da oder aus Eimsbüttel. Wir gucken uns die immer an, um das im Blick zu haben, was auch so in der Region ist, weil auch das ist ein schöner Baustein, wenn wir das dann mal wieder schaffen, Leute einzubauen. Und dann ist natürlich toll, wenn wir auch welche von den großen Talenten, die es dann in Deutschland gibt, auch mal zu uns holen können. Und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt da wirklich 3, 4, 5 Jungs haben mit längerfristigen Verträgen, wo die Hoffnung da ist, ja, dass sich da was Tolles draus entwickelt.
Spannend, ja.
Achso, jetzt soll ich weitermachen.
Sorry.
Nein, Michael Wright, Zuspieler von der Ohio State oder so, wenn er richtig kommt, irgendwie knapp über 1,90 oder ein bisschen über 1,90 groß, 1,93, 1,94. Ein relativ unbeschriebenes Blatt, wenn man so geguckt hat. Also ich habe nicht viel gefunden, sagen wir mal so, im Internet.
Ist das was Neues für die Leute, die wir holen? Also es passt genau in das Schema eigentlich, ne? College-Spieler wie die anderen auch. Und Ohio State ist ein sehr gutes Programm in den USA. Auch schon Meister gewesen. Blake ist Meister geworden mit Ohio State. Von dem her auch gut ausgebildete Spieler in allen Bereichen, sowohl athletisch, auch was das Volleyballerische angeht. Und er ist ein athletischer Spieler, also dynamisch, schnell, hat guten Aufschlag auch. Und ja, wir haben, die Hoffnung ist eigentlich, dass er in das Spielsystem reinpasst, was wir spielen wollen. Trotzdem jemand, wo Fragezeichen sind. Wir werden sehen, wie das jetzt auf dem Niveau ist in der Liga, wie das dann passt bei ihm. Wie passt es mit den Angreifern nachher alles zusammen? Da man leider keine Garantie für. Wir hoffen, dass wir was gesehen haben, was zu uns passt, was da reinpasst, was mit den anderen zusammenpasst. Aber das ist noch, ja, es ist auch gerade aktuell ganz viel Arbeit im Detail. Ich sag mal, je höher das Niveau ist so im Volleyball, je mehr geht es ja darum, okay, wir sind 30 Zentimeter hier, dann ist das. Wir sind 30 Zentimeter mehr da, dann passiert das. Es ist unheimlich viel Detailarbeit und gerade in diesen ersten Tagen, ersten Wochen. Für viele Spieler ist das so viel Neues. Du hast einen neuen Trainer, der hat seine neue eigene Sprache, seine Übungsform, ein neues Land, neue Stadt, neue Mitspieler, neue Wohnung. Das ist so viel. Deswegen sind diese ersten 2 Wochen noch immer so ein Settle-in bei uns, also die Wege kennenlernen und den ersten Muskelkater kriegen. Aber gerade ist ganz viel Info und so dieses Angriffssystem, bis das dann verstanden ist, wo wir hinwollen. Das ist ein langer Prozess. Und habe ich vorhin gerade gesagt, es ist es ist schön, aber es ist auch ein mühsamer Prozess einfach.
Aber grundsätzlich, ich weiß die Antwort, du wirst nicht direkt darauf antworten, aber die Hierarchie ist schon Michael Wright, erster Zuspieler, O'Neo hat seine Zeit zu lernen.
Ja, das ist die Idee. Okay. Aber gut. Letztes Jahr hatten wir auch eigentlich die Idee, dass ein Slewinski viel mehr auf dem Feld steht. Ich meine, Erik war dann überragend. Theo hat einen unheimlichen Sprung gemacht. Jesse hat deutlich stabiler auf diesem Niveau gespielt, als wir das eigentlich gedacht hatten. Und deswegen laufen dann Dinge auch mal, also es ist nicht so 100% planbar einfach. Das war wieder ein perfektes Beispiel dafür. Meine Söhne kommen dann auch immer, ja, du hast doch erzählt und das der und dies und jetzt spielt aber der mehr. Ja, also es ist erstmal die Ausgangsposition, klar. Michael ist erstmal als erster Zuspieler geholt und Neo ist seine Rolle in dem Sinn klar, aber der wird, also wie ich Neo auch einschätze, das ist einer, der da Gas gibt und der auch so eine positive Aggressivität hat. Der will auch spielen und das ist auch gut so. Also jeder sollte diesen Wunsch haben, möglichst viel auf dem Feld zu stehen.
Ja, und die Aufteilung der Liga wird sich wahrscheinlich von der Stärke her jetzt nicht total ändern, also mit den ersten sechs und der zweiten sechs, auch wenn da ein paar Neuverpflichtungen sind, die aufhorchen lassen.
Boah, es hat sich schon ganz schön was getan, finde ich, bei dem einen oder anderen Verein. Also Netzhoppers ist eine ganz andere Mannschaft in meinen Augen als letztes Jahr.
Wie viele Spieler sind da überhaupt noch geblieben?
Ja, schon die Hälfte. Nee, da ist schon ein ganzer Schwung geblieben, aber also die gekommen sind, das ist halt nochmal eine andere Qualität. Ne? Also Hannes, Jan, Timmermann, genau. Also es sind gestandene Spieler da und Freiburg schätze ich eine ganze Ecke besser ein. Letztes Jahr haben einen guten Libero, da haben sie gute Annahme, spielen sehr schnell. Also es wird deutlich unangenehmer sein, da zu spielen. Also ich glaube schon, dass sich da was tut. Aber das war ja auch die Hoffnung. Also wenn das nicht passieren würde, das wäre eher schade. Nochmal jetzt, also da, es geht ja nicht darum, dass wir da hingucken, jetzt die anderen werden besser. Ja, super, dass sie besser werden. Also,
ich meinte von dem Aspekt her, dass auch die Nicht-Stammspieler dann mehr Einsatzzeiten bekommen.
Ja, aber das muss so, also das hängt davon ab, wenn das Niveau da unten besser wird und bei uns sind das auch junge Spieler, die auch noch nicht so das Selbstverständnis dann haben, wenn die auf dem Feld stehen. Das werden wir sehen. Also auch das kann man nicht so pauschal einfach sagen, dass das immer, auch letztes Jahr haben wir Erik immer mal wieder gebraucht in diesen Spielen, wo wir uns auch mal schwer getan haben. Ich erinnere mich in Netzhopper, es war kein einfaches Spiel. In Karlsruhe hatten wir das, wo Erik am Ende dann immer noch reinkam mit Zuspieler zusammen im Wechsel. Also das, werden wir, also dafür müssen wir erstmal wissen, auf welchem Niveau wir uns dann bewegen.
Ja, dann wisch doch einfach mal weiter, oder?
Also ja, ich wäre jetzt so fast gewesen. Aber das Niveau Champions League, bin ich mal ganz. Das denkt ihr schon, dass ihr das habt oder wir das haben?
Na, wir hatten. Also erstmal auf dem Papier hatten wir letztes Jahr auch kein Niveau Champions League, wenn du so daran gehen willst. Ja. Wir haben dann zwei klasse Spiele gemacht. Also wir haben, ich glaube, das war halt so wichtig, diese ersten zwei Siege, die wir da eingefahren haben. Ne? Weil hinten raus wurde es dann deutlich schwieriger gegen diese Teams. Von dem her, ja, was heißt das? Was heißt das Niveau Champions League haben? Wenn man das nicht hat, soll man da nicht spielen? Oder also hat man das Niveau, wenn man es in die nächste Runde schafft? Das ist für mich so schwer einzuschätzen, was das heißt. Ne? Also es ist eine junge Mannschaft und wir hoffen, dass sie sich gut entwickelt und dass Leute auch wieder hier und da einen Entwicklungssprung machen. Das ist immer, also bei dem Spieler, die Spieler, die wir verpflichten, ist das immer wichtig, dass das passiert. So, weil dieses Ausgangsniveau, du kannst nicht von College-Spielern und einem jungen VCO-Spieler sagen, ja, wir sind ein gestandenes Champions League-Team und haben Champions League-Niveau oder irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist, Champions League.
Aber trotzdem ist das wichtig, dass wir das spielen.
Ja.
Ja. Weil nur so ist die Mannschaft, der Verein auch interessant für die Spieler, die wir verpflichten. Und alles andere wird sich ergeben. Also wir sind nicht in der Lage, sage ich jetzt mal, einen NGP oder einen Kochanowski zu verpflichten. Ja. Und von daher gehen wir unseren Weg weiter, mit dem wir auch sehr zufrieden sind. Und wir werden sehen, ob wir an die Form des letzten Jahres anknüpfen können oder nicht. Aber unser Ziel ist schon, dass wir uns international also im CV-Pokal oder in der Champions League etablieren und dass wir da möglichst in jeder Saison spielen.
Aber es ist, wir müssen uns einfach klar sein, es ist wieder wir machen wieder ein leeres Buch, was wir gerade aufschlagen. Ist ja nicht, dass wir jetzt in dem Sinne auch wirklich auf irgendwas aufbauen vom letzten Jahr. Also die Leistungsträger sind nicht mehr da, von dem her kann man jetzt nicht sagen, oh ja, und jetzt dieses Jahr geht es irgendwie noch ein Stück weiter. Nee, wir müssen erstmal gucken, wo wir überhaupt hinkommen, was das Niveau ist. Ne? Das war letztes Jahr auch mit vielen Fragezeichen. Erik Röhrs hat noch nicht viel gespielt vorher, immer nur mal sporadisch hier da. Jesse ist vom College gekommen. Max hatte gerade eine Saison als Profi. Also es ist ja dann alles andere als zu erwarten, dass die dann auf dem Niveau spielen. Aber wir hoffen das.
Jedes Jahr denke ich irgendwie, es geht nicht zu toppen. Mit dem, wenn er immer wieder, du sagst ja jedes Mal, wir fangen wieder neu an.
Ja.
Also natürlich nicht ganz neu, aber und ich bin dann immer wieder überrascht, wie es ihr trotzdem schafft, das nochmal zu toppen. Also wie,
aber es wird auch nicht
10 Jahre lang immer wieder zu toppen. Also
ja, wir hatten ja
auch mal eine Saison. Ja. Da reden wir aber nicht drüber, über die Saison.
Ja, aber es wird auch das gehört halt dazu. Du kannst es nicht immer toppen. Ne? Also es kann ja nicht nur in eine Richtung gehen. Es gibt ja es gibt es auch nicht mal bei Bayern München. Gibt's
ja, aber umso mehr erstaunt ihr uns ja, so, dass ihr es trotzdem schafft.
Ja, aber ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist erstmal, dass du das nicht vergleichen willst mit dem Jahr davor, sondern da irgendwie offen und unvorbelastet reingehst und nicht die Spieler vergleichst. Auch für mich jetzt als Trainer, wenn ich mal, ja, und der letztes Jahr hat er dies und das. Auch wenn das immer ein Stück Prozess ist, auch das loszulassen. Letztes Jahr war das auch nicht so einfach, wo wir vorher so Typen wie, die unsere Art zu spielen ja ausgemacht haben mit Joe und Jordi. Und als sie dann weg waren und dann die neue Mannschaft, oh, da haben wir erstmal gar kein Gefühl dann so für das Team. Und dann auf einmal hat sich da was ganz Neues entwickelt mit ganz neuen Persönlichkeiten. Ganz anderen, aber auch ganz tollen. So, dann waren das die das sehr stark geprägt haben, in Knigge und Elsa und Röhrs, so von den Persönlichkeiten her. Die sind jetzt alle weg und jetzt erstmal stehen wir jetzt wieder da und ja, spannend. Und jetzt beobachten wir halt Prozesse und was wir dann jetzt so sehen, jetzt, das nehmen wir dann immer mit Freude auch wahr. Und wenn jetzt der Nächste da so ein bisschen reinkommt, und das ist jetzt Theo, der einfach lange hier ist und viel Erfahrung hat und vieles kennt, wie wir das machen, der jetzt unheimlich präsent wird, der viel lauter ist auf dem Feld, was wir sonst gar nicht, sonst hat er immer sein Ding gemacht und der ist jetzt das, der die anderen an die Hand nimmt und sagt, okay, hier, pass mal auf, so läuft das ab und das machen wir so und guck mal, dass du da ein bisschen mehr so anläufst. Ja, und das ist dann, das sind tolle, auch das sind so tolle Momente, wenn du siehst, wie da jemand wächst mit der Aufgabe.
Absolut, ja. Da hatten wir uns ja mit Hannes auch im Podcast mal unterhalten über die wechselnden Rollen von Beginn bis zum, ja,
ja, auch ein Hannes hat sich da total entwickelt. Also war schon ein Leader im Team auf seine Art und Weise. Also wie er Dinge gemacht hat, so wie er trainiert hat, wie zuverlässig er war in allem, was er gemacht hat und die Ausstrahlung, die er mitgebracht hat. Und jetzt ist es geht ja jetzt nicht darum, okay, da sind jetzt Lücken entstanden, unser Vocal Leader ist nicht mehr da und unser Leader by Example ist nicht mehr da und okay, wer kann die Lücke schließen? Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht eher darum, was für neue Dinge entwickeln sich. Ne? Also jeder auf seine eigene Art und Weise. Und nicht jetzt gucken, dass wir einen finden, der das genau ausfüllen kann, sondern was bringen die mit? Was, ja, wo, wie können sie irgendwie führen? So, ne?
Wir suchen immer Spieler, die, wo wir glauben, dass die zu uns passen. Und dann gibt es einen Prozess und da entwickeln sich Spieler. Und das kann in dem einen Jahr mal so laufen, in dem anderen Jahr mal so. Also da gibt es jetzt kein Drehbuch, wie das abzulaufen hat. Und von daher ist es auch schön zu sehen, wie sich Spieler wie Theo, der jetzt bei uns in die vierte Saison geht, dass der sich so entwickelt hat, dass er in der Lage ist, jetzt in diesem Team als Lüneburger eine Führungsrolle zu übernehmen. Ja, das ist ja auch eine Sache, die man nicht hoch genug bewerten kann.
Jetzt machst du uns neugierig, aber wir sind gespannt auf die Saison, absolut.
Wir ja auch.
Ihr habt vorhin gesagt, Champions League ist auch ein Faktor dafür, um bestimmte Leute zu bekommen oder zu halten. Wir kommen jetzt so nach der App so langsam zu den Diagonalspielern. Also das heißt,
das war die super Überleitung von Torben.
Xander Kaczynski bleibt bei uns dieses Jahr. War das wirklich abzusehen, dass er bleibt? Also hatte er einen Vertrag über 2 Jahre oder ist neu verhandelt worden? Ja. Und was waren so seine Gründe zu bleiben? Oder müssen wir ihn selbst fragen?
Ich kann jetzt irgendwas spekulieren. Also er ist mit der Schwester von Lukas Mase immer noch zusammen. Mhm. Also er hat eine Freundin dort, die spielt natürlich auch im Ausland, aber trotzdem irgendwo so eine Verbindung zu dem Land. Er, glaube ich, fühlt sich hier bei uns sehr wohl. Wir haben ihn geholt, als er kaum was hatte, als er eigentlich so gut wie keinen Markt hatte als Spieler. Er war nicht diagonal, hat dann wieder Mitte gespielt in der Nationalmannschaft. Da habe ich ihn gesehen. Dann hat sich bei uns Dalton Solbrick verletzt, konnte dann nicht mehr die Saison antreten. Und dann haben wir ihn kurzfristig noch verpflichtet. Und dann irgendwann gemerkt, so ein Tausch, Lukas und er, diagonal Mitte, könnte besser funktionieren. Auch da, so von den Mentalitäten her, hat das besser gepasst. Ja, auf einmal hat er eine Rolle gekriegt, hat sich entwickelt. Hat sich da auch gegen Jan dann durchgesetzt, wo das völlig offen war, so das Duell. Und hat hinten raus, finde ich, wirklich sehr gut gespielt und ist jetzt Teil der A-Nationalmannschaft, hat Olympia gespielt. Aber ich glaube, dass er das Gefühl hat, dass er sich hier noch weiterentwickeln kann. Er hätte jetzt sicherlich irgendwo Risiko gehen können und hoffen können, dass auf Diagonal kannst du dann auch schnell mal mehr Geld verdienen. Aber ich glaube, er findet das nach wie vor, sieht er das als Ort, wo er weiter wachsen kann. Und wir spielen in tollen Wettbewerben mit und ja, ich glaube, das sind so Gründe. Das Gesamtpaket, glaube ich, ist noch attraktiv genug für ihn gewesen jetzt. Ja, auch wenn das nicht, also es war jetzt nicht hundertprozentig klar. Also er hat schon da überlegt und du hast natürlich auch dann immer die Berater bei den Spielern im Nacken sitzen, die dann, wie gesagt, er kann dann auch schnell mal das Doppelte oder Dreifache irgendwo anders verdienen. Und dann ist aber so die Frage, will er da hin? Er hatte dann Angebote. Er hat aber schon mal eine sehr schlechte Erfahrung gemacht, wo er in Serbien war, als junger Spieler, was dann nicht so einfach war für ihn. Und deswegen hat er da auch ein bisschen Respekt. Und er hat einfach einen Ort gefunden, wo er so genommen wird, wie er ist und frei spielen kann. Und ich glaube, das tut Spielern dann immer gut.
Er hat ja auch eine sensationelle Saisons gespielt jetzt schon. Das ist der Wahnsinn. Also ich war sowas von begeistert und war wirklich froh, dass er geblieben ist. Aber okay, gut, die Frage geht ja mehr an euch als an uns als Fans. Aber
das Paket wurde ja auch noch etwas erweitert um Xander, um seinen Bruder. Hat das eine Rolle gespielt? War das ein
völlig Aspekt? Ohne Hintergedanken.
Von wem?
Was kann man jetzt daraus lesen aus dieser Aussage?
Alles, was ihr wollt.
Okay. Toll. Interpretationsfähig. Gut. Gut, aber zu den Außenangreifern kommen wir später.
Wir können auch direkt mit den Außen weitermachen, nicht? Also wenn wir schon dabei sind.
Es gibt ja einen Grundsatz, alles, was man sagt, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss man sagen. Ne? Also von daher, Spekulationen kann man ja ein bisschen Raum geben.
Aber es war kein Grund für Xander zu wechseln, dass sein Bruder kommt. Können wir uns darauf einigen? Offensichtlich nicht.
Nee, aber er wollte zumindest nicht mit ihm zusammen wohnen. Also als wir gesagt, Mensch, wollt ihr in eine WG gehen? Oh nee, ich wohne lieber mit meinem Bruder lieber nicht. Und, ich glaube, er ist wahrscheinlich ein bisschen unordentlicher und Xander ist, glaube ich, ein sehr ordentlicher und sein Bruder, glaube ich, weniger. Hat gesagt, nee, also das wäre dann nicht so das Richtige.
Mhm. Ja gut, immerhin schon mal eine Aussage.
Okay, also gibt er den Raum zur Spekulation, gut.
Mhm. Axel Larsen.
Ja.
Ja. Däne wieder, wir hatten schon mal einen.
Ja, Mats Møllegaard.
Genau. Sehr junger Spieler auch wieder. Also das heißt, unser Anforderungsprofil jung, steigerbar und Potenzial. Das wird jetzt kommen. Oder was kannst du noch über ihn sagen? Oder du, Bernd?
Lass mal Stefan machen, der hat da... Ich ergänze gerne.
Nee, Axel bringt... ist technisch unheimlich gut, also alle Grundtechniken, sehr, sehr gut bei ihm, sehr guten Arm, bringt guten Aufschlag mit. Dann smarter Spieler, kann annehmen sogar als Diagonalangreifer. Kommt natürlich aus einer Liga, wo noch ein ganz anderes Niveau ist und das merkt man auch noch. Und körperlich noch ein bisschen zulegt. Wir haben auch so biomechanische Sachen so gesehen beim Absprung. Mal gucken, ob man das noch ein bisschen verbessern kann, sodass sich das auch ein bisschen auf seinen Sprung noch auswirkt. Also wenn er da ein bisschen draufpackt, kann das, glaube ich, ein unglaublich, unglaublich interessanter Spieler werden. Interessant ist er schon, aber dann kann er sehr, sehr gut werden. Wir haben auch mit ihm einen Zweijahresvertrag und die Idee ist einfach, ihn über dieses erste Jahr zu entwickeln, um dann abschätzen zu können, okay, kann er jetzt derjenige sein, der dann diagonal spielt? Oder nicht, das werden wir sehen. Ne? Das ist jetzt nicht klar planbar. Aber das ist erstmal das, was wir ihm natürlich auch als Weg so aufgezeigt haben. Pass mal auf, das ist so die Idee und dann gucken wir, ob das funktioniert. Ne? Aber ein guter Typ, sehr angenehmer Typ. Ja, toller Volleyballer. Also ist auch schön anzugucken im Training. Hat eine unheimliche eigentlich Ruhe und Kontrolle für so einen jungen Spieler schon. Wie gesagt, es kann noch so ein Tick Physis, die ganze Stabilität im Rumpf, in der Luft. Also ein großer, junger Spieler hat man häufig auch in diesem Rumpfbereich, was noch nicht so stabil ist. Aber da ist Entwicklungspotenzial.
Wie ist denn die Ausbildung in Dänemark allgemein gegenüber jetzt in Deutschland? Ist es großartig anders aufgebaut, das System?
So eher semi-professionell. Also da gibt es.
Sind wir professionell, frage ich jetzt mal so.
Also wir in Lüneburg sind sehr professionell. Und ich sage auch mal so, mindestens die Hälfte der Teams arbeitet nur mit Profis. Das ist in Dänemark nicht so. Dort machen alle Spieler noch was anderes nebenbei. Und von daher ist das für ihn, das merkt man jetzt auch in den ersten zwei Wochen, für ihn ist das körperlich eine sehr große Umstellung auf das Training, was wir hier haben, bevor wir das Kraft und Technik und dann nochmal nachmittags 2,5 Stunden Teamtraining. Also das merkt er schon im Moment.
Obwohl wir noch gar nicht die Intensitäten fahren und trotzdem ist das für ihn ist natürlich erstmal eine ganz andere Welt. So, ne? Und das merkt man und da wird aber Anpassung stattfinden vom Körper und das ist ja genau der Prozess. Ne? Das ist halt Training. Ne?
Und außerdem wollten wir ja den Radius unserer Fans ein bisschen erweitern und Dänemark ist ja jetzt nicht so weit weg von Lüneburg. Ja.
Also dass sie nicht nur zum Golfen hier immer nach Lüneburg kommen, ne, sondern auch mal zum Volleyball.
Ja, aber cooler Gedanke. Letzte Saison, glaube ich, war irgendwann mal ein Bus da. Also den dänischen Bus habe ich einmal vor der LKH Arena gesehen.
Ja, das waren die, als wir gegen Friedrichshafen gespielt haben.
War ein Club selber und das war der Club von dem Spieler, der in Friedrichshafen gespielt hat. Und da hat der ganze Club gesagt, Mensch, das schauen wir uns mal an und Lüneburg ist näher als Friedrichshafen.
Genau.
Wie heißt der Urmann Taberholt?
Genau.
Ich war gestern noch an der dänischen Grenze, also mit dem Fahrrad ist das auch schnell zu machen.
Okay, dann kannst du alle Dänen abholen. Genau. Okay, ja, sind wir gespannt, was aus dem jungen Talent dann sich so entwickelt. Und wenn wir hier jemanden mal hier durch Lüneburg kriechen sehen, dann wissen wir, es ist Axel, der vom Training kommt.
Ja, aktuell kriege ich ein paar mehr, glaube ich, aber Axel ist einer von denen.
Okay, da wir gerade schon beim Bruder waren, also bei Kohl machen wir da, glaube ich, auch so ein bisschen weiter. Sind wir nicht mal ganz in der Reihe, aber egal. Das findet ihr schon ein bisschen nach rechts blättern, dann kommt Kohl da als Nummer 12 geführt bei uns. Nummern habt ihr schon relativ früh vergeben dieses Jahr, wa?
Also ich habe gar nichts vergeben. Ich weiß nicht, die Spieler, wenn die verpflichtet werden, fragen die meistens, kann ich die und die Nummer
genau,
haben.
Genau, wir können eine Wunschnummer angeben. Wir müssen das ja auch früh für die Beflockung und so weiter wissen. Ja. Und da ja ein paar Nummern schon vergeben waren, für die Spieler, die aus der letzten Saison übrig geblieben sind.
Ja, das ist meistens was die Spieler dann sehr schnell anfragen. Ist die Nummer frei, kann ich die haben?
Okay.
Einige sind da mehr Nummern fixiert. Für mich war es zum Beispiel früher gar nicht so entscheidend. So.
Das ist doch so ein bisschen Aberglaube dann, oder?
Oder
ein gutes Gefühl mitgeben.
Manchmal ist das so, da hatte ich die 11, das war so eine super Saison. Mal gucken, dass ich die 11 mal wieder kriege. Als die 7 hatte, habe ich mich dann verletzt und die will ich lieber nicht mehr haben. Ja, es gibt schon, glaube ich.
Ja. Mit wem wohnt Nicole jetzt zusammen?
Alleine.
War das sein Wunsch, oder?
Das war der Wunsch der anderen.
Es war nicht sein Wunsch, höre ich raus.
Nein, das hat ganz, ganz andere Gründe. Wir haben ja nicht mehr so viele Wohnungen, wo zwei Spieler wohnen. Und wir hatten erst gedacht, vielleicht ist das für die beiden interessant. Zum Beispiel Joe und Gage wollten unbedingt zusammen wohnen. So, und dann deswegen hatte ich ihn gefragt und dann sagte er, lieber nicht. Und dann kam Blake aber und sagte, letztes Jahr, ich weiß, ich wollte unbedingt alleine wohnen. Aber kann ich nächstes Jahr mit jemandem zusammen wohnen? Mir hat das irgendwie nicht gut getan. Ich hätte gern lieber jemanden, wo ich abends dann nochmal ein bisschen quatschen kann. Und dann sind Blake und Michael jetzt zusammen, zwei Ohio-Jungs. Und die haben dann sofort gesagt, ja, machen wir, haben wir Bock drauf. Und so hat sich das dann dann geklärt, ohne dass wir da eigentlich gesagt haben, wen tun wir jetzt zusammen. Weil man schon mal so ein bisschen überlegt, wer könnte passen, was hast du so für, was sind das so für Jungs?
Sind das so zu Anfang auch schon noch Überlegungen, die reinspielen, wenn ihr die Spieler sucht? Oder ist das eher eine nachgelagerte Überlegung, wie es dann ist?
Wie die in eine Wohnung reinpassen?
Ja, so.
Ich glaube, bei Matze spielt das schon eine Rolle. Also wenn ich dann komme, ich sage, ich habe jetzt den Spieler, ist verheiratet, kommt mit seiner Frau. Ja, wir haben aber keine Wohnung und dies und das. Ich sage, ja, Matze, müssen wir einen Weg finden, müssen wir irgendwie möglich machen. Das kommt dann schon mal und bisher hat es irgendwie eigentlich immer ganz gut geklappt. Aber wir können uns natürlich nicht limitieren, wenn wir da eine Chance haben, wo wir einen Spieler kriegen, wo wir denken, oh super, der passt klasse rein und dann können wir die Wohnsituation irgendwie nicht lösen. Aber anfangs kann das so sein. Anfangs war das natürlich bei uns so. Ne? Da, aber ich glaube, je höher das Niveau so wird von Spielern, je mehr musst du auch dahin kommen, dass jeder seine eigene Wohnung hat und jeder sein eigenes Auto hat und dass sie da unabhängig sind. Weil dann haben Freundinnen oder Frauen oder Kinder eventuell irgendwann, ne, wenn Spieler vielleicht auch älter sind und noch ein anderes Niveau haben. Bisher war das immer relativ problemlos bei uns.
Naja, unsere Mannschaften, unsere Spieler sind ja auch immer sehr jung. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie schon mit Familie, mit Hund und Kindern kommen, eher gering.
Das entwickelt sich in Lüneburg dann.
Ja. Genau. Ich denke da gerade mal an Rain Slater.
Ja, oder TK, ne? War das auch so. Und, na, wir haben unser Dreamteam noch, Joscha und Theo. Wir haben letztes Jahr schon zusammen gewohnt, wollten auch unbedingt zusammenbleiben.
Und wie kommst du auf jemanden wie Cole? War das jetzt nur Xander? Ich hacke mal wieder da so ein bisschen drauf rum. Nee, oder nein, so, nein, so schon im Visier gehabt?
Ja, Cole kenne ich noch aus meiner Zeit in Kanada bei der Nationalmannschaft. Ah. Er war damals im Next Generation Team und der Zeit habe ich ihn immer weiter verfolgt. Er hatte ein bisschen schwierige Zeit auch mal im College, weil es schulisch nicht so ganz gut lief, als er in UCLA war. Jetzt die letzte Saison hat eine ganz gute Saison gespielt. Will Kraft war Co-Trainer bei ihm. Mhm. Mit Will so ein bisschen ausgetauscht. Und ja, auch da war erstmal klar, dass wir wollten ein bisschen klarere, erstmal auf dem Papier Nummer 4 haben, auf der Außenannahmeposition. Und das ist schon das, wo wir ihn erstmal sehen. Also er bringt eine Physis mit und ein wahnsinniges Potenzial im Angriff, macht ein paar Sachen schon ganz spannend. Wir wollten aber auch einen großen Spieler in der Halle haben, dass wir einen großen Blocker haben gegen unsere Diagonalangreifer im Training. Und also es waren so ein paar Überlegungen, hatten einen ganz guten Aufschlag, die so fürs Team gut sind. Und dann sehen wir trotzdem aber auch Entwicklungspotenzial. Nochmal, es kann dann auch immer anders kommen, als man das erstmal so plant, weil plötzlich jemand aufblüht in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten System. Und wenn das so ist, sind wir bereit dafür. Aber erstmal ist es einer, ich denke vor allen Dingen im Annahmebereich hat er noch, schon noch ein bisschen zu arbeiten auf diesem Niveau.
Also eher so ein Erik-Ersatz.
Also, in Bezug auf was?
Als Top-Außenangreifer.
Nee, er hat als 4 gerade gesagt, Stefan.
Ja, auf der Position 4 hatte ich
verstanden. Hast du leider missverstanden, Kaita.
Okay, ich habe mich auch gefragt kurz, aber...
Nee, er ist also von den Außenangreifern eher so als Nummer 4.
Echt? Okay,
ne,
das hätte ich anders angeschätzt. Mhm. Ja, aber dafür bist du ja da.
Service, du hattest es gerade angesprochen, ihr habt einen guten Service. Letztes Jahr war das ja so, oder ich habe so das Gefühl, es entwickelt sich immer mehr im Volleyball, dass das einfach der erste Angriff ist und dass das auch sehr eine große Rolle spielt. Ihr hattet es ja auch selber in den Spielen, wo ihr vorher vor einigen Champions League-Spielen oder CV-Cup-Spielen gesagt habt, wir müssen mit dem Service den Gegner weg vom Netz halten. Denkt ihr das weiter, also dass man dieses Konzept ist es ja in dem Sinn nicht, aber dass man sagt, ich gucke, dass jemand auch bewusst ein starker Aufschläger ist?
Nein, wir gucken nicht nur, wer einen starken Aufschlag hat, also wir gucken, welche Tools wir brauchen und danach suchen wir Spieler aus. Aber es ist schon richtig, dass sich der Volleyball dahingehend weiterentwickelt hat und auch in der nächsten Zeit sich weiterentwickeln wird, dass der Bereich Aufschlagannahme
sehr entscheidend wird, immer entscheidender wird. Wenn man heute sieht, mit welchem Tempo Semi-System, also 4 Meter, 5 Meter weg vom Netz noch zugespielt wird, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie wichtig das alles wird, dieser Aufschlag. Ne? Und wir merken das ja auch in unseren eigenen Spielen. Also wenn wir, wenn unsere Fehlerquote im Aufschlag sehr hoch geht, dann haben wir schon schwer zu kämpfen. Ja? Und von daher, heute auch im Training, alle Spieler haben Sprungaufschlag gemacht. Wir messen da die Geschwindigkeiten. Und ja, also das wird auch weiterhin das entscheidende Tool sein.
Okay.
Der Aufschlag ist ein wichtiges Element, ne? Gar keine Frage. Und genauso wie Angriff. Und das sind schon zwei von den Dingen, wo wir dann auch viel drauf gucken. Ne? Wir haben gerne gute Aufschläger, viele gute Aufschläger in der Halle. Und letztes Jahr hatten wir richtig gute Qualität. Also wir haben sehr viel Wirkung aufgeschlagen und die Fehlerquote war im Rahmen. So. Und ja, aber so wie Bernd sagte, wir haben dieses Jahr einen ganzen Schwung Leute, die jetzt schon über 110 km/h aufgeschlagen haben. Da waren schon 5, 6, die jetzt auf dem Board standen. Und es wäre toll, wenn wir da wieder eine Stärke entwickeln können. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass eine gewisse Stärke schon da ist, die man noch weiterentwickelt. Mhm. Dass wir uns auch nicht nur damit mit unseren Schwächen beschäftigen, sondern die Stärken richtig, richtig gut machen und dann versuchen, die bei unseren Schwächen so ein bisschen was zu verbessern noch. Ne? Ich glaube, wenn der Fokus umgekehrt ist, dann wird deine richtige Stärke ist auf einmal nicht mehr so die Waffe und so viel entwickelst du den anderen Bereich vielleicht nicht, finde ich dann immer deutlich schwieriger. So,
und haben wir denn noch Leute mit Float-Aufschlag? Oder weil du jetzt gerade gesagt hast, es kamen ständig die Sprungaufschläge?
Das müssen wir mal gucken. Also, okay. Weil wir haben auch irgendwo, klar wollen viele immer Sprung-Spin machen, aber es muss auch ein gewisser Speed da sein. Und wenn der nicht da ist, musst du wirklich auch irgendwo sehr genau damit arbeiten können, in Zwischenräume schlagen können und an die Seitenlinien schlagen können. Und, wenn nicht, dann kann es auch mal Sinn machen, einen anderen Aufschlag zu entwickeln. Ich glaube, ein Spieler sollte sowieso möglichst 2 Aufschläge haben. Und von daher, Blake ist einer, der einen Float machen kann. Neo ist einer, der einen Float machen kann. Also da gibt es sicherlich 4, 5 Spieler, die auch mal einen Float machen werden zwischendrin oder so eine Hybrid-Variante. Ja, aber da der Prozess, es geht jetzt auch gerade los. Und, okay. Ja.
Bin gespannt, wie sich das Spiel dann so entwickelt.
Ja. Aber es macht ja grundsätzlich auch Sinn, einen Rhythmuswechsel hinzubekommen. Also nicht jeden Aufschlag versuchen mit 125 km/h übers Netz zu jagen, sondern auch mal einen Rhythmuswechsel mit einem Sprungflatter oder mit einem Hybridaufschlag. Also das ist ja, das sieht man ja auch bei Olympia, dass das immer wieder erfolgreich ist, auch gegen die weltbesten Annahmespieler.
Mhm. Unser Bild, mit dem wir arbeiten, ist immer wie so, wenn du am Strand stehst. Also ich bin ja großer Sylt-Fan und wenn ich dann da irgendwo stehe und auf die Nordsee gucke, wie diese Wellen dann reinkommen, ja, da kommt eine von links und eine von rechts und eine ist höher und eine ist kleiner und eine bricht früher und eine bricht länger und eine curlt so weg. Und das ist das Bild, was wir im Aufschlag haben. Also wir wollen ein Team sein, was permanent Druck entwickelt. Also nicht wie ein Wasserhahn, den wir hier und da mal aufdrehen und dann passiert mal was, sondern Dauerfeuer auf den Gegner mit unterschiedlichsten Varianten und Arten aufzuschlagen. Also mit Geschwindigkeit, mit einem zweiten Spin, der dazu kommt, also nicht nur Topspin, sondern auch ein bisschen seitlichen Spin dazu. Oder in Freiräume aufzuschlagen, was ja auch viel genutzt wird. Kurze Sprung-Spin-Aufschläge und in bestimmten Rotationen, Läuferpositionen gibt es ja schon Freiräume auf dem Feld.
Ja. Ist ja letzten Endes deswegen auch wichtig, damit du dich auch dann einstellen kannst in der Annahme, wenn du gegen Berlin oder wen auch immer spielst, der eben wirklich gut aufschlägt.
Ja, ich glaube, das ist ja sowieso, wir trainieren zum Beispiel gar nicht viel Abwehr, weil ich glaube, wenn wir uns ganz viel mit unserem, und ich glaube, dass wir aber immer eine ganz gute Abwehrmannschaft sind, aber die Abwehr entwickelt sich, wenn wir unser Angriffssystem entwickeln. Also wenn wir in jedem Training mit viel Speed und Power angreifen und dagegen die ganze Zeit Blockfeldverteidigung spielen, dann werden wir auch besser. Und ähnlich ist es auch mit dem Aufschlag. Ja. Wenn du viele gute Aufschläge hast, muss die Annahme irgendwie hinterherkommen dann. Das heißt, es ist permanentes gutes Training für die Annahme. Wir hatten früher Jahre, wo wir wenig Sprungaufschläger hatten, mehr Floataufschläger. Und dann haben wir uns schon manchmal schwer getan gegen Teams, die dann auf einmal mit sehr viel Power gekommen sind. Ne? Jetzt irgendwann kannst du dann vielleicht mal Deswegen ist es auch immer gut, wenn man nochmal hier und da Float-Leute in der Halle hat, damit das nicht ganz verloren geht. Ne? Auch wenn das mit dem Ball jetzt, kann man noch ein bisschen weniger Wirkung entfalten mit Float als okay. mit dem Modell davor.
Okay.
Das ist auch mit ein Grund, warum wir auch ein bisschen mehr nach Spin-Aufschlägern gucken.
Gehen wir weiter zu Nummer 9. Oskar Espeland, Norweger aus Polen.
Norweger aus Polen.
Norweger aus
Polen. Was eine Geschichte. Wahnsinn. Ja.
Das ist ja, ist das eigentlich das erste Mal, dass die SVG Lüneburg einen Spieler ausleiht? Also quasi in Kooperation mit einem anderen Verein oder so
eintritt? Ja, es ist, also das hört sich, das Ausleihen, das hört sich jetzt nach mehr an, als es ist. Also Oskar hatte einen Dreijahresvertrag in Polen, hat jetzt ein Jahr dort gespielt und jetzt wird der Vertrag unterbrochen für ein Jahr und wir sind jetzt da drin und jetzt hat er ein Jahr bei uns Vertrag. Und dann ist es aber so, wenn die in der ersten Liga bleiben, hat er dann ab dem nächsten Jahr eigentlich wieder einen gültigen Vertrag bei seinem polnischen Verein, so, wo auch schon die ganzen Konditionen und alles fixiert ist. Und das zweite Jahr ist einfach rausgenommen worden. Also in dem Sinne ist es jetzt nicht so ein wirkliches Ausleihen, dass wir eine Ausleihgebühr oder sonst irgendwas. Das ist einfach, es passte für beide. In Polen ist die Situation so, nächstes Jahr gibt es mehr Absteiger in Polen, zwei Teams mehr gehen runter. Deswegen rüsten da alle unheimlich auf unten, da will keiner absteigen. Und ja, da hat auch sein Verein, die haben dann noch ein, zwei größere Namen plötzlich geholt. Sie hätten ihn vielleicht auch behalten. Es passt irgendwie für beide. Oskar sieht für sich mehr die Chance, Spielanteile zu haben. Trotzdem im guten Verein, im guten Wettbewerb. Und sein Verein, da passte das, dass sie nicht zu viele Leute auf der Payroll haben. Und deswegen war das ein bisschen Win-Win in dem Moment.
Er war ja schon mal im Ausland, in Belgien, bei Marseille, glaube
ich. Marseille, ja, genau.
Und dann ist er aber wieder zurück nach Norwegen. Hat er das mit Corona zu tun?
Nee, er ist sehr, sehr, sehr früh, als sehr junger Spieler nach Belgien. Und dann war das Corona-Zeit. Und Marseille ist ein super professioneller Verein, aber sehr professionell alles, die ganzen Strukturen, aber zum Beispiel längst nicht so familiär, wie das jetzt bei uns ist. Und diese ganzen Dinge zusammen, also sehr jung, dann im Verein, wo er dann irgendwo ziemlich alleine war, Corona kam auch noch da drauf, war das einfach zu früh da für ihn, sodass er dann einfach nochmal sich entschieden hat, ich gehe nochmal wieder zurück, hat er zwei gute Jahre gespielt, glaube ich, und dann kam dieser Schritt nach Polen. Ja, ich weiß auch gar nicht, es war ein Spieler, den ich gar nicht irgendwo auf dem Schirm hatte. Also den habe ich noch nie vorher irgendwo gesehen. Und ich weiß auch nicht, wie ich auf ihn gekommen bin.
Hast du einen Anruf gekriegt?
Weißt du gar nicht.
Nee. Volleybox rumgespielt.
Ja, nee, Volleybox auch nicht. Ich habe eine andere Datenbank und so. Irgendwo habe ich rumgewühlt und irgendwo habe ich, also er hat halt was auffällt. Also auch er bringt ist halt auch ein wahnsinniger Springer. Bringt eine unheimliche Athletik mit und das fällt auf in so einem Video und irgendwas habe ich gesehen, wo ich denke, was ist das denn für ein Spieler? Also ich kenne halt eigentlich den Markt ganz gut und in unterschiedlichsten Ligen und dann, ja, ich glaube, ich habe irgendwas in Polen geguckt, genau. Und da war er dann mal auf dem Feld und ich dachte, was ist das für ein Spieler? Dann habe ich den in der Liste gesehen, das sagte mir irgendwie nichts und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und ja, habe ich ihn, glaube ich, einfach angeschrieben. Ich sage, wie sieht's aus? Also, weil er hat mit Kitorakis zusammengespielt. Von Byron habe ich halt Kontakt. Und dann habe ich Byron mal gefragt, was er so meint über ihn. Und dann hat er mir den Kontakt gegeben, habe ich ihn angeschrieben. Wie sieht, hast du noch Vertrag? Ja, eigentlich habe ich noch Vertrag. Aber wer weiß. Und hier ist mal der Kontakt von meinem Berater und so.
Spannend. Also, ja. Also ist doch oftmals Eye-Test dann. So, du sitzt vorm Video, guckst dir was an oder guckst dir ein Spiel an.
Das war ja in Vorbereitung auf die Champions League-Spiele in Wien,
ja, oder? Ja, genau. Ah. Irgendwie in dem Zuge. Ja,
und dann ein Spiel in der polnischen Liga, wo Wigil dann gegen die Mannschaft.
Ja, irgendwie in dem Zuge. Also irgendwie bin ich auf jeden Fall. Also das war jetzt wirklich Zufall. Normalerweise habe ich schon irgendwo so Listen, irgendwie Spiele auf dem Schirm oder so eine grobe Liste, die man sich zusammenstellt und dann geht man mehr ins Detail. Das war so, ja. Das war wirklich Zufall.
Worauf dürfen wir uns denn freuen bei Oskar?
Das weiß ich auch noch nicht.
Du sagst ein Springer, also sehe ich jetzt so wieder jemanden lange fliegen und Ewigkeiten in der Luft stehen und dann schlagen.
Ja, also wirklich, ist hat Physis, also richtige Beine und springt und eine gute Schulter. Aber auch sicher Bereiche, wo wir gucken müssen, wo es noch schwer einzuhalten. Er hat halt nicht so viele Spielanteile gehabt. So, er hat in Masaik nicht so viel gespielt. Dann ist er 2 Jahre in Norwegen. Ja, da sieht das beeindruckend aus, wenn man sich die Videos anguckt. Das ist aber dann ähnlich wie mit Axel in Dänemark. Niveau ist nicht so hoch. Da sind dann wirklich Jungs, die spielen hobbymäßig, also jetzt übertrieben gesagt. Und so in den Polen hat er nicht so viel gespielt. Es war auch wirklich schwer, sich ein wirkliches Bild zu machen. Auch da ist ein gewisses Risiko dabei. Wir haben gesagt, ey, komm, das ist doch irgendwie spannend. Wir machen das. Ja, aber jetzt genau zu wissen, ob das ist die Stärke und dies und das. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr ein Angreifertyp. Ja. Aber genau zu sagen, das ist seine Stärke.
So langsam baut Stefan den Spannungsbogen auf. Ja. Ich freue mich schon.
Ja.
Was ist denn eigentlich deine Meinung so, Bernd?
Na, ich kenne die Spieler ja im Wesentlichen auch vom Video. Wenn Stefan da mit Spielern um die Ecke kommt, ich habe dann mehr so den Blick auf die regionalen Spieler. Ja, vom Video her ist es immer schwer, sag ich mal, zu schließen, wie es dann in der Wirklichkeit aussieht. Wir dürfen, das kam mal vorhin auch schon raus, nicht den Fehler machen zu denken, jetzt kommt Spieler X und der ersetzt Spieler Y. Also das wird es nicht sein, das sind alles eigene Typen, die eigene Stärken mit einbringen werden ins Spiel und ich freue mich eigentlich auf den Prozess und auf die neue Mannschaft und auf die neue Spielweise der Mannschaft. Und das wird nachher das Entscheidende sein.
Ja, also es war auch kein einfacher Markt für uns diesen Sommer.
Warum?
Nicht, weil wir jetzt weniger Geld hatten oder so. Wir hatten ja sogar eigentlich ein bisschen mehr zur Verfügung. Aber auch in dem Moment, wo wir jetzt so Verträge machen wollen, wo du Leute auch für 2 oder noch mehr Jahre, 2+1 an dich bindest, musst du auch ein bisschen mehr bezahlen. Also damit der dann 2 Jahre unterschreibt, das ist dann schon ein bisschen Unterschied. Ne? Also da, aber das war uns wichtig, diesen Weg zu gehen, auch da das zu investieren, auch wenn das nicht sofort im ersten Moment die Qualität erhöht, aber mit der Hoffnung einfach was aufzubauen und entwickeln zu können über 2-3 Jahre. Dann unser eigentlicher Außenangreifer, den wir auch verpflichtet hatten, hat 2 Tage, nachdem er bei uns unterschrieben hat, hat er sich das Kreuzband gerissen. Wäre ein sehr wichtiger Spieler für uns gewesen. Und dann, deswegen kam danach auch nochmal Oscar dann in den Prozess rein. Das hat uns schon getroffen. Dann haben wir 2-3 Absagen bekommen, wo wir eigentlich schon relativ weit waren und dann aus abstrusesten Gründen, also ich kann das hier nicht erzählen, sind dann so persönliche Themen teilweise, aber wirklich, wo ich dann auch manchmal nach Hause gekommen bin, so ich mit meiner Frau tausche ich mich dann halt darüber aus, wo ich sage, das kannst du dir nicht vorstellen, was jetzt passiert war oder was jetzt der Grund war. Also wirklich 2 verrückte Geschichten auch bei spannenden, interessanten Spielern, aber auch sowas gehört dazu. Dann war Frankreich ein bisschen anders als sonst dieses Jahr. Frankreich hat normalerweise immer ein bisschen größere Namen verpflichtet, die schon etablierter waren in der Szene. Und dieses Jahr haben sie deutlich mehr Spieler direkt vom College geholt. Ich habe irgendwo mal gehört, es wäre ein bisschen weniger Geld in Frankreich oder der ein oder andere Verein investiert ein bisschen mehr in Strukturen drumherum, spart deswegen ein bisschen bei Spielern. Ein Verein hat jetzt auch noch, ist jetzt pleite oder zurückgezogen, die sogar Pokalsieger waren, glaube ich, letztes Jahr. Oder im Pokalfinale waren, Nantes. Wo wir dann viele Absagen plötzlich hatten. Ja, geht nach Frankreich. Bernd ist schon durchgedreht immer. Wenn ich dann gesagt habe, Bernd, der hat uns abgesagt. Ah, lass mich raten, er geht nach Frankreich. So. Auch das ist dann 3-4 Mal. Also es war nicht einfach. Trotzdem, da sind wir absolut zufrieden mit der Mannschaft, was wir jetzt erstmal als Ausgangsbasis haben. Aber so ist es dann auch
manchmal. Vor allem ist es auch schwer für einen Verein, der in der Champions League spielt,
dann den Spielern zu sagen, also das ist unsere Summe. Das heißt, wir haben das Geld, was wir ein bisschen mehr zur Verfügung hatten, mussten wir auch investieren, um, sage ich mal, Spieler, die wir aus der letzten Saison hatten, auch zu halten. Ja, das heißt, wenn man Champions League spielt, ist es automatisch so, dass auch, sag ich mal, wenn ein Spieler Interesse zeigt, dass er dann auch sagt, naja, aber das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass er mit so wenig Geld dann.
Ja, wir kriegen die Spieler nicht mehr ganz so günstig wie am Anfang, weil das glaubt mir dann auch kein Berater mehr, wenn ich sage, pass mal auf, das ist das, was ich habe. Also nimm es oder es kommt halt nicht zustande. Das wird dann jetzt auch irgendwann schwierig. So, deswegen werden auch die Spieler einen Ticken teurer, was aber auch völlig in Ordnung ist, weil wir investieren ja in das System Volleyball und das zieht ja auch andere wiederum mit. Also da bringt es ja nichts zu sagen, oh, jetzt bezahlen wir für einen Spieler, die wir vor ein paar Jahren noch deutlich günstiger gekriegt haben, ein bisschen mehr Geld. Ja, also.
Na klar, ich meine, es soll ja auch so sein. Ich meine,
wir reden ja immer noch nicht über irgendwelche Unsummen. Also immer, wenn ich mal Leuten mal so ein bisschen erzähle, wo was für Summen das geht, sagen die, ja, wie im Monat oder auf die Saison? Ich sage, nee, auf die Saison. Ah, okay. Also das ist ja alles noch sehr im Rahmen, ne? Aber es ist trotzdem auch eine tolle Entwicklung, die stattgefunden hat. Wenn wir, also das ist schon toll zu sehen, wo wir losmarschiert sind vor 10 Jahren und wo wir jetzt stehen, alles drumherum. Es kostet ja auch alles mehr. Also es wird ja alles professioneller und die Art, wie wir reisen und was dann gegessen wird, wo dann früher hatten wir die stand Andreas Barburg mit der Hotdog, mit dem Würstchenbrüher nach dem Spiel in der Kabine und jetzt gibt es halt irgendwie anderes Essen. Das ist alles so eine Entwicklung, die stattfindet, wo man professioneller wird. Aber muss es auch, weil wenn du irgendwie bessere Spieler haben willst, etabliertere Spieler irgendwann vielleicht, mal, wenn man mal wirklich ein bisschen weiter träumt und das Budget entwickelt sich noch einen Tick weiter und man holt da so Leute, die sind dann auch einen bestimmten Standard gewohnt. Ne? Da kriegst du dann auch Schwierigkeiten.
Ja, klar. Zu dem Standard muss sich ja die SVG auch erstmal entwickeln. Also,
dass du ja, das muss
Standard,
auch gesund.
Du kannst ja nicht den Standard auf einmal von einer Saison auf eine andere Saison so extrem anheben.
Das ist ja, glaube ich, das, was uns jetzt ausgezeichnet hat über die Jahre, diese also mit Geduld diese Entwicklungsschritte zu gehen und keinen Blödsinn zu machen. So, ne? Einfach mal jetzt so, nee, komm, das ist jetzt frustrierend. Wir müssen jetzt mal oben und jetzt hauen wir da irgendwie Kohle raus und nach 2 Jahren ist der Verein pleite. Gibt es ja ohne Ende Beispiele für, wo sich Vereine so übernehmen.
Wir waren ja eben gerade dabei, wir gucken nach Talenten und dann taucht Lorenz Karliczek auf. Das ist ja schon ein bisschen mehr als Talent. Das ist ja schon doch ein etablierter Spieler in der Liga. Vorher noch bei den Grizzlies in Gießen. Hat mich überrascht, dass er auf einmal dann hier auftaucht und nicht mehr in Gießen bleibt oder so. Also das fand ich schon spannend.
Ja, also ja, da gibt es sicherlich irgendeine Geschichte zu, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie hier hingehört. Das ist seine Entscheidung und er wollte sich verändern nach der Zeit jetzt in Gießen. Ich glaube, war ja auch für ihn keine ganz einfache Saison. Er hat am Anfang viel gespielt, hat gut gespielt und dann hat er irgendwann nicht mehr so viel gespielt. Und Jana hat auch sehr gut gespielt dann, muss man ja wirklich sagen. Ja, und deswegen, glaube ich, wollte er einfach sich nochmal verändern. Und ja, es ist ja auch nicht nur, dass wir, also wir wollen jetzt nicht auch Krampf, nur Talente. Also wir haben nichts dagegen, auch das sagen wir immer aus, auch gut zu sehen. Bei Lorenz, der hat das Niveau schon mal, wo man, also da hast du auch so ein gewisses Gefühl, okay, da haben wir eine gute Basis mit ihm auf der Position. Das ist erstmal so, da weiß man schon so ein bisschen, was das Niveau ist, ne, im Vergleich manchmal zu den anderen Spielern, die wir dann noch holen, wo das weniger klar ist. Und deswegen freuen wir uns, dass das geklappt hat mit ihm.
Ist er auch schon ein bisschen älter als die anderen?
Auf jeden Fall, bei Jung gegen Alt spielt er bei Alten.
Ja, er spielt bei Alt. Aber
mit 23 war man heute schon auf der
Seite. Ja, heute mit 23 schon bei Alt. Ja.
Ja. Okay.
Aber wir waren mit Lorenz auch schon vorher im Kontakt. Mhm. Einmal sind wir nicht zusammengekommen, dann wollte er nochmal wieder, dann waren wir voll irgendwann. Also es hat irgendwo zweimal nicht gepasst. Einmal von ihm aus, einmal von uns aus und jetzt alle guten Dinge sind drei.
Aber er wird ja damit auch, weil er alt spielt sozusagen, in Anführungsstrichen, auch schon eine Rolle einnehmen in der Mannschaft, wo du sagst, okay, ist schon mehr so jemand, der so ein bisschen Führung auch.
Führen, weiß ich, muss man sehen. Das heißt ja nicht immer, dass einer spielerisch stabiler ist, dass er auch jetzt irgendwie eine Führungspersönlichkeit dann auch sofort ist. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall so eine gewisse Stabilität einfach mitbringt, so ins Spiel. Das ist auch enorm wichtig. Weil es kommen viele rein, die das alles nicht kennen. Und er kennt das, ist länger in der Liga, weiß ein bisschen, wie der Hase läuft, auch zusammen jetzt mit Theo und Blake, der auch schon ein bisschen erfahrener ist. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass die auch so ein bisschen eine Ruhe ausstrahlen können auf die anderen.
Wenn man ihn so vergleicht mit seinem Bruder von der Charakteristik her, ist das ähnlich, die Stärken im Angriff und also die absolute Physis, oder ist das ein bisschen anders? Ja?
Nee, ist schon ähnlich. Also natürlich ist ein Unterschied zwischen den beiden, aber er ist auch eine gute Schulter und ist hat unheimliche Kraft. So, ne? Ich glaube, das zeichnet beide aus. Ich glaube, sein Bruder springt noch ein bisschen mehr als er, aber er hat eine sehr gute Schulter, einen sehr guten Aufschlag. Sehr solide in allen Elementen. Ja, ich glaube, er sieht ein bisschen besser aus als sein Bruder. Ne? Bessere Frisur. Noch.
Das schneiden wir jetzt auch mal raus
hier. Ist ja auch immer wichtig, habe ich so die letzten zwei Jahre gemerkt. Das ist doch.
Muss vielleicht das weibliche Publikum entscheiden.
Ja, ja, ja. Hier also so eine kleine Zuschauerbefragung also machen.
Nur, ja? nicht nur weiblich, sondern verschiedene Altersgruppen in diesem weiblichen Bereich. Also das ist ja schon Unterschiede. Und da gucken wir natürlich auch, dass wir das möglichst breit abdecken. Ja.
Aber ihr sagt nicht, dass ihr vorher eine Abfrage macht oder so, sondern
die Frisur. Denkt,
das könnte passen. Und
also Bernd und ich, wir machen uns da schon Gedanken drüber, auch was die Optik. Vor
allem befragen wir unsere Frauen,
ganz genau,
die ja auch in unterschiedlichen Altersstufen unterwegs sind. Und Angelina hatte andere Vorstellungen als meine Frau. Aber das Erste, was meine Frau immer fragt nach dem ersten Training, sind da auch gut aussehende Spieler dabei?
Da müssen wir vielleicht noch eine Vertreterin der jüngeren Generation hinzuziehen. Ich schaue niemanden an. Müsste die als Beraterin noch
sein? Es war letztes Jahr, es gab schon die eine oder andere sehr, sehr lustige Situation. Also ich erinnere mich an Sponsorenabende, wo Sponsoren zu mir kommen und sagen, meine Frau. Die findet den Matthews gut. Ich sage, ja, ist ein guter Typ. Also das gab es nicht nur einmal. Und die Damen aus meiner Nachbarschaft früher, die dann plötzlich irgendwelche Selfies machen mit den jungen Spielern, ist interessant, aber schön. Also ja, ist doch klasse, dass auch da irgendwo was passiert, dass die auf verschiedenste Arten irgendwie begeistern und Leute mitnehmen. Also ne, nicht nur spielerisch und über die Ausstrahlung, dass die Mannschaft Charakter hat und fightet. Und, aber das ist auch, warum nicht auch das irgendwo, was Leute mit in die Halle bringt oder so eine gewisse Bindung, also auch so ein bisschen so Persönlichkeiten da schafft in der Mannschaft. Also ist doch super.
Ja, wollen wir jetzt noch auf Theo eingehen oder hatten wir ihn jetzt schon? Was meint ihr?
Theo Mowinkel?
Ja.
Das ist doch kein neuer Spieler.
Ja, das ist richtig. Wir müssen nicht über die Neuen nur sprechen. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Eigentlich wird er eine neue Rolle, in eine neue Rolle reinwachsen, in die er in der letzten Zeit auch schon reingewachsen ist.
Naja, das wird, wie gesagt, das haben wir ja, ist eigentlich so der rote Faden heute, dass wir jetzt gucken, was haben wir für Spieler, wie entwickelt sich die Mannschaft. Theo ist im Moment in so einer Situation, dass er von sich aus versucht, die Mannschaft so ein bisschen zu führen. Und wir müssen halt sehen, wir sind ja noch nicht komplett. Also Xander fehlt noch und Oscar fehlt noch. Und wenn die Mannschaft dann komplett ist, das wird Ende des Monats sein. Und dann wird sich herauskristallisieren, welche Rolle welcher Spieler übernimmt. Aber im Moment ist er sehr aktiv dabei. Und das freut uns natürlich so als Eigengewächs, dass er in diese Rolle schlüpft, diese Rolle annimmt. Und ja, wir lassen uns überraschen, inwieweit er das in der Saison auch machen wird dann.
Also er hat uns ja schon in den letzten Jahren überrascht und ich bin echt begeistert und freue mich darauf, was da noch kommt. Also so als Mensch haben wir ihn ja schon mal im Podcast erleben dürfen und klingt alles sehr schön.
Ja, vereinigt so. Er hat ja die nötige Lockerheit und war jetzt ja in diesem Jahr auch bei der Nationalmannschaft dabei und ist da sehr hoch motiviert wiedergekommen. Ich glaube, wenn er gesund bleibt und wenn er Lust hat, auf höchstem Niveau lange zu spielen, dann hat er auch eine große Zukunft vor sich. Und ja, schön, dass er aus Lüneburg kommt.
Das hören wir gerne. Dann gehen wir gleich mal zu seinem Wohnungskollegen Joscha. Mittelblocker, Kunstmann. Er hat ja in der letzten Saison eigentlich reingegangen mit der wirklichen Nummer 3, aber er hat sich ja dann auch sehr stark entwickelt, sodass du, glaube ich, mehr oder weniger schon fast eine ganz normale Rotation gespielt hast über die Saison mit deinen drei Mittelblockern, wenn ich das so richtig einschätze.
Ja, auch das sind so Momente, wenn wir vorhin über Momente gesprochen haben. Das war, glaube ich, das Spiel zu Hause gegen Berlin. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Wo wir nachher aber gespielt haben mit Hannes, Theo, Joscha. Das ist so ein unglaublicher Moment, wenn du diese Jungen da reinschmeißt und die spielen auf einmal und spielen auf Augenhöhe mit Berlin. Ich glaube, das hat unheimlich viel Selbstvertrauen freigesetzt und deswegen Joscha auch einen unheimlichen Sprung gemacht. Jetzt kommt die spannende Phase, das zu stabilisieren und auch noch die ein, zwei Elemente, wo er noch Reserven hat, da Stabilität ins Spiel zu bringen. Hat sich aber auch körperlich sehr gut entwickelt, unheimlich stabilisiert, hatte vorher auch mal mit Verletzungen viel zu tun. Macht einen sehr guten Eindruck jetzt. Ja, aber ich glaube, so ist auch Entwicklung, ist auch gut, dass das so ist. Also wir wollen zwar immer tagtäglich ein bisschen verbessern, aber eigentlich ist Entwicklung, das sind häufig so Sprünge. So, dann kommt plötzlich so ein Sprung, dann ist wieder ein bisschen ein Plateau und dann kommt irgendwann nochmal wieder so ein Sprung. Und ja, darum geht es jetzt für ihn auch wieder, jetzt irgendwann so die nächste Stufe zu zünden. Aber ja, super und auch da sind wir froh, dass er länger bei uns ist. Es ist natürlich auch schön, wenn man mit so Spielern arbeitet, dass das nicht nur ein Jahr, sondern dass man über ein, zwei, drei Jahre ist, auch für uns Trainer dann auch ganz nett.
Ich glaube auch für uns Fans das zu sehen. Also zum Beispiel, ich war total begeistert über Jans Entwicklung, so wie er dann bei uns reingekommen ist und dann konntest du sehen, bei uns gespielt und auf einmal Nationalmannschaft geholt worden und so weiter. Also er hat ja jedes Mal dann eben die Schritte gemacht und das sind ja wahrscheinlich auch die Schritte, die jetzt eben Joscha Kunstmann auch eben machen kann. Oder macht.
Ja, ich hoffe, dass ein Simon Torvi das macht, ein Joscha Kunstmann, ein Neo Laumann. Also da die Hoffnung haben wir bei allen oder auch beim Axel.
Genau, du hast ihn gerade schon angesprochen, den neuen Mittelblocker Simon Torvi. Ich habe zu Anfang irgendwie immer Simon gesagt. Keine Ahnung, hatte irgendwie gehört, dass er aus den Staaten kommt. Kommt er jetzt
nicht? Kommt von Ballermann.
Ja, also Ballermann ist ja geboren, nicht? Oder aufgewachsen. Genau. Ja? Und ja, es war in dem Moment ein sehr spannendes Recherchieren für mich. So, oh Gott, wo war denn schon überall? Er ist ja ein weit gereister Mensch. Er war auch schon in der Nationalmannschaft, so ein bisschen im erweiterten Bereich schon unterwegs. Kanntest du ihn schon daher?
Ich habe den einen Sommer, als ich die B-Nationalmannschaft trainiert habe, mal diesen kleinen, einen kleinen Block, den wir da hatten, ein, zwei Wochen, war dabei. Damals aber noch als Diagonal zu der Zeit. Als da war er in Frankfurt im Internat und dann ist er rüber in die USA, hat noch die erste Saison, war glaube ich noch diagonal und dann haben sie ihn auf die Mitte. Ich weiß nicht, ob er früher schon mal Mitte gespielt hat, ich glaube ja. Dadurch bestimmte Dinge merkt man ihm dadurch an, also dass er auch mal da diese Zeit diagonal gespielt hat. Ne? Hat einen guten Sprungaufschlag entwickelt in der Zeit. Man bringt eine unheimliche Physis mit einfach. Ne? Das ist schon, obwohl er jetzt ordentlich Kilos irgendwie abgenommen hat, aber das ist, er hat Kraft und springt auch bei seiner Größe noch, hat Schlaghärte, wie gesagt, guten Sprungaufschlag. Sein Blockspiel ist schon sehr interessant. Er bewegt sich sehr schnell für seine Größe, sehr schnell lateral unterwegs, kommt gut auf die Außenpositionen und kann glaube ich auch für Deutschland ein spannender Spieler werden da in der Mitte. Einfach das ist so, er bringt so eine Physis mit, da wird es Also das ist, wird es auch international sehr, sehr interessant.
2,8 Meter? 2,6 Meter? 2,8 Meter steht hier in der Ja, und 113 Kilo.
Zu College-Zeiten.
Das sind ja jetzt persönliche Daten. Ne? Also da müssen wir mal einschreiten, hier als Datenschutzbeauftragter.
Ich weiß auch nicht, ob die noch aktuell sind. Also die.
Du hast gesagt, er hat ein bisschen abgenommen.
Ja, ich glaube, er ist leichter jetzt. Aber wie gesagt, es ist also ein Kraftpaket. So. Und da ist auch noch, manchmal bei seinen Bewegungen ist auch noch viel Kraft drin. So eine gewisse Lockerheit nochmal hier und da wird ihm gut tun. Das ist manchmal dann zu merken. Also ich brauche gar nicht immer am Anschlag. Manchmal ist ein bisschen weniger. Mhm. Passiert sogar mehr dann. Ne?
War das bei ihm klar, dass er in die Bundesliga wechseln will nach seiner College-Zeit oder ja. Irgendwie in eine Profiliga?
Naja, er wollte auf jeden Fall in die Bundesliga, mhm. Das war schon sein Ziel. Ja.
Und ja. Wir haben ihn gekriegt.
Ja, zum Glück. Also natürlich gibt es da 3, 4, 5 Vereine, die da irgendwie dran sind. Und ja, so wie das an anderer Stelle entscheidet sich halt mal einer, Erik Röhrs, den hätten wir auch gern schon 2 Jahre früher gehabt, hat er sich für Düren entschieden. Also ja, also mal geht das in die Richtung, mal in die andere Richtung. Da spielen ja immer unterschiedlichste Gründe mit rein, warum sich dann Spieler da entscheiden.
Wenn ich jetzt richtig überlege, Torben, fehlen uns noch 2?
Ja, prinzipiell fehlt uns, ja,
stimmt. Kein Neuer.
Ja, genau, kein Neuer mehr. Wir haben noch Blake. Von Blake wissen wir ja, was wir an ihm haben. Ein sehr stabiler Spieler, der zu Anfang etwas zurückhaltender war, so zumindest nach außen hin hatte ich das Gefühl, aber sich dann über die Saison hinweg eher auch wieder ein bisschen, hat er sich ein bisschen öffnen können irgendwie. Zumindest kam es mir so vor.
Ja, das sind immer Mädelsgeschichten, die da reinspielen. So.
Na komm, jetzt hauen wir das Gossip raus, wenn du schon anfängst.
Ja, naja, er hat wirklich eine schwierige Zeit gehabt, als er zu uns gekommen ist. Ist ihm emotional überhaupt nicht leicht gefallen, so zu der Zeit, einfach mit Freude und so weiter unterwegs zu sein. Und im Laufe der Saison hat sich dann die Situation verändert und das hat ihm unheimlich gut getan. Und dadurch ist er aufgeblüht und wir haben ihm aber auch klar gesagt, Blake, das ist der Blake, den wir brauchen, den wir auch nächstes Jahr fürs Team brauchen in so einer jungen Gruppe und deine positive Energie und die du reinbringen kannst. Und er ist ein unheimlicher Wettkämpfer, der gewinnen will und auch im Training in jedem Spiel. Auch jetzt die ersten Tage haut sich voll rein und so wie du sagst, stabil, sehr stabil in seinem Spiel. Und das ist einfach ja, wichtig in so einer Gruppe, dass wir so ein paar Pfeiler haben, wo wir auch wissen, okay, die haben auf jeden Fall ein gewisses Niveau.
Ist er der Älteste?
Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja.
Und macht sich das bemerkbar, so in seiner Stellung, also soweit man das bisher sagen kann, jetzt teamintern?
Naja, teamintern ist er, also er ist grundsätzlich schon ein zurückhaltender Mensch, das ist er auch nach wie vor, aber er strahlt sehr viel positive Energie im Moment aus, aber er ist jetzt nicht der Senior, der jetzt die Mannschaft zusammenpfeift oder so, das ist er nicht.
Naja, also wir reden ja auch, da sind ja jetzt nicht 15 Jahre zwischen den Spielern oder so, ne? Also er ist der Älteste von einem jungen Haufen und nee, aber der ist da voll integriert, auch jetzt mit Michael zusammen. Ich glaube, das wird ihm auch gut tun. Das kam halt auch noch mit da rein. Ne? Er hatte eine schwierige Situation und dann saß er da alleine und das hat ihm gar nicht gut getan am Anfang. Und ja, deswegen war dieses Jahr für ihn klar, ein, zwei Sachen, hey, wenn ich bleibe, will ich auch ein, zwei Sachen anders machen. So, und dann kam er, wie gesagt, die meisten sagen, no, ich würde gerne alleine wohnen. Und er kam, oh, ich würde gerne mit jemandem zusammen wohnen. Ich sage, okay, alles klar, machen wir das, ne?
Vom Zusammenfalten könnte ich mir dann eher Gage vorstellen, oder? So, der macht auch mal eine Ansage, oder? So vor der Mannschaft.
Ja, Gage ist Gage. So, das ist ganz klar. Er hält den Laden zusammen in der Annahme, in der Abwehr. Er hat sowohl in der letzten als auch in der Saison davor eine sehr wichtige Rolle gespielt, aber die durchaus sehr unterschiedlich von ihm wahrgenommen wurde. Das unterstreicht auch nochmal, dass jede Saison anders ist, teilweise obwohl die gleichen Spieler da sind, hängt immer damit zusammen, welche anderen Spieler dazukommen, aber grundsätzlich ist Gage schon einer unserer Stützen, unserer Pfeiler, die der Mannschaft sehr viel Stabilität geben. Das wird auch in der neuen Saison so sein und ich bin gespannt, welche Rolle er diesmal einnehmen wird.
Das war jetzt mehr eine sportliche Aussage wegen dem Stabilität oder meinst du die auch vom Menschlichen her?
Sowohl als auch.
Okay.
Ja, er ist ein extrovertierter Typ, er ist aber ein Energiebündel. Also das ist einfach super, so jemanden zu haben. Ja. Der kommt rein, der hat Energie, der hat eine Freude und einen Spaß am Volleyballspielen. Da spielt er den ganzen Sommer, macht da Jugendcamps und spielt auf Grasturnieren und das strahlt er einfach aus. Und dann ist er ein bisschen verrückt und du kannst sicherlich keine 12 davon haben, aber einer ist sensationell und er wird auch deswegen, ist er auch noch bei uns, weil er kann das hier so ausleben, wie er ist. Wir versuchen ihn nicht in eine Box reinzutun. Natürlich hier und da sagen wir, hey, Gage, jetzt müssen wir mal ein bisschen den Fokus. Er macht natürlich auch zig Sachen drumherum da mit seinen Geschichten. Aber auch das ist für den Verein ja auch nicht schlecht. Er ist jemand, der dann auch da in sozialen Medien sehr aktiv ist und da viel Betrieb macht. Und trotzdem aber einen guten Fokus hat im Training. Aber auch so, ja, der strahlt irgendwo. Ja, ich glaube, das ist so einer, mit dem, wenn du neben dem stehst, da hast du ein gutes Gefühl. Das ist keiner, der sich zurückzieht auf dem Feld. Er ist ein Libero, der sich sehr breit macht. Ja, du kannst vielleicht auch Liberos haben, die machen sich relativ klein, haben dann überragende Zahlen, nehmen aber nicht so viel Feld. Und er ist einer, der ist da unterwegs und übernimmt viel, viel Feld, was es angenehm macht für die anderen Annahmespieler. Ja, und wir brauchen auch einen mit dieser Energie, mit dieser Power. Ich glaube, dass wir auch immer wieder dann ruhigere Typen dabei haben und der nimmt dann die anderen auch ein bisschen mit.
Das ist so seine Unbekümmertheit, Volleyball zu spielen. Ja.
Ja.
Das ist, hilft der Mannschaft sehr, gerade in Situationen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Da ist er einer, der vorne wegmarschiert und von daher.
Ja, das ist ein Baller, ne? Der macht sich so wie so ein früher hätten wir im Fußball wäre so ein Straßenkicker irgendwie. Ja. Ne? Mhm. Und so also ein Streetballer im Basketball und so ist er im Volleyball irgendwie. Also das ist auch technisch nicht immer alles clean bei ihm, aber wir fuchteln da auch nicht so viel drin rum, weil er hat einfach irgendwie Touch und Gefühl und seine Art zu spielen.
Wie hat er sich denn jetzt in eurer Wahrnehmung entwickelt in der Saison ohne seinen Bruder? Ich war ja vorher auch schon mal ohne seinen Bruder unterwegs am College und so. Aber das war für ihn wahrscheinlich jetzt nach der Saison, wo sie auch noch zusammen gewohnt haben, doch wieder ganz anders.
Sie ist sehr gut entwickelt. Mhm. Ihm hat das gut getan, dass er nicht seine zwei Experten da immer im Nacken hat. Also Jordi und Joe, die haben dem schon Feuer gemacht die ganze Zeit. Also wirklich, du hast immer nur durch die Halle das gehört aus jeder Ecke. Gage! Immer wenn irgendwo ein Ball auf den Boden gefallen ist oder irgendwas war immer Gage schuld. Und dann Joe kam auch immer zu mir, hey, du musst bei Gage und musst so. Das war schon immer so. Das war schon als kleines Kind und wir haben das schon immer so gemacht. Wo ich dann so denke, ja, weiß ich nicht. Nur weil ihr das schon immer so gemacht habt, muss das jetzt nicht sein, dass das für ihn der beste Weg ist. Und ich hatte das Gefühl, dieses letzte Jahr hat ihm unheimlich gut getan. Der ist total aufgeblüht. Also er war auch viel präsenter in der Mannschaft. Ne? Vorher sich da mehr zurückgezogen, was immer mal die Gefahr sein kann, auch wenn du dann diese drei, vier Amis, dass die auch so eine kleine eigene Gruppe machen, da muss man mal ein bisschen gucken. Das hat ihm gut getan. Ist auch wieder mit Jordis Schwester, mit seiner Freundin zusammen. Also das tut auch immer gut, wenn die Jungs irgendwie da ihre Mädels haben. Das merkt man einfach. Das ist auch wichtig, dass dafür auch noch ein bisschen Raum ist. Und also ich hatte das Gefühl, er war ein ganz anderer Typ. So ohne die zwei. Viel weniger Druck auf ihn. Also das war ihm schon gut getan.
Ja, wir auf unserer To-Do-Liste steht ja ganz oben, dass wir ihn in unserem Podcast haben wollen, wenn er denn noch will. Wir haben uns bisher nicht getraut, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass wir ihn so schlecht verstehen.
Ja, zu Recht.
Wir müssen vielleicht ein bisschen Highschool-Musical oder was schaut man heute? Amerikanische Serien? Vielleicht kannst du uns einen Tipp geben, um sich an seinen Slang zu gewöhnen.
Ja, das ist sein eigener, also da kannst du nichts gucken. Also das ist irgendwie, der redet...
Muss er seinen Podcast hören öfter.
Ja, wir hatten ja vor nicht dies Jahr, sondern die Saison noch mit Jordi und Joe, hatten wir das große Vergnügen. Gage hatte ja immer das letzte Wort vor den Spielen in der Kabine. Also ich bin jetzt eh nicht der Riesenansprachentyp, der da die Brandreden oder irgendwas hält. Und Gage hat sich halt immer richtig was überlegt. Also wirklich mit dem Team und dem Teamnamen hat er Geschichten ausgegraben und wo es wirklich... Aber nicht immer einfach, ihm zu folgen, für uns dann so. Ne? Aber es war sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Wir haben das alles gefilmt und ja gut, die Pointe war am Ende immer, auf geht's. Ne? Also so endete eigentlich jedes Ding. Ja, aber auch das war cool. Ne? Und dann kam er vor der letzten Saison kam er zu mir und fragte dann, ja, was meinst du, soll ich das wieder machen? Und ich sag, Gage, ich glaube, das war letztes Jahr. Lass uns irgendwie eine neue Geschichte schreiben. Nicht einfach irgendwie, oh ja, finde ich auch gut. Aber es war echt Arbeit. Also der hat da wirklich Zeit investiert, da diese Geschichten auszugraben. Und war immer ein Highlight irgendwie. Ne?
Ja. Okay, also wir bereiten uns vor. Ich weiß nicht, wie lange. Aber er muss natürlich auch zu uns kommen wollen.
Ja, vielleicht Theo noch mit dazu nehmen. Der versteht das eigentlich immer noch ganz gut teilweise. Ja,
wir nehmen KI irgendwie, das ist dann so
simultan. Ja, aber das versteht doch keine KI. Also das kannst du echt, das ist ja auch kein Slang. Der nuschelt ja einfach so. Also
Das ist aber schön, dass es nicht nur uns so geht.
Ja. Hammer, ja.
Wir stehen immer nur lächelnd vor ihm.
So geht es mir ständig. Ja. Ist ja schön, dass du das sagst. Ja, ja. Wobei, er kann ja schon mal, aber der verfällt dann sehr schnell wieder zurück. Also von daher.
Ja, ja. Also ich habe das auch mal, Gage macht ja auch, ich gebe auch gern dem Team auch viel Verantwortung. Gage bereitet ja immer unsere Annahme vor auf die gegnerischen Aufschläge. Also er hält die, wir stellen ihm das Videomaterial und Daten und so weiter zur Verfügung, aber er guckt sich das an und überlegt sich dann, mit welchem Formation und wie sie gegen welche Spieler annehmen wollen und wo sie stehen. Und das macht er alles. Da halte ich mich komplett raus. Da ist er der Boss, weil er steht hinterher auf dem Feld und schiebt denn da die Jungs auch hin und her. Aber auch da ist es manchmal, wo ich so denke, oh shit, hat das jetzt wirklich jeder so ganz verstanden? Aber irgendwie funktioniert es ja ganz gut. Also von dem her, irgendwann habe ich gesagt, komm, mach dir nicht so viel Sorgen. Klappt ja.
Ne? Hatten wir vorhin über professionell gesprochen? War da nicht was?
Ja, da muss auch mal loslassen können dann an bestimmten Stellen.
Professionell heißt nicht immer hochkompliziert.
Okay.
Professionell heißt auch keep it simple. Das, glaube ich, verwechseln viele. Also manchmal sind klare, einfache Ansagen viel besser, als wenn man jetzt hochkompliziert 10 Wenn-Dann-Beziehungen der Mannschaft mit auf den Weg gibt. Also von daher ist alles im grünen Bereich.
Ja, Norweger, Dänen, die bringen ja gutes Englisch mit. Na, hoffentlich scheitern sie nicht an Gage.
Ja, wie gesagt, bisher hat das immer irgendwie geklappt. Also manchmal, wenn ich dann das Gefühl hatte, oh, das war jetzt alles überhaupt nicht da, dann versuche ich es nochmal einmal. Okay, sind wir klar, so und so und so. Und dann aber wie gesagt, meistens halte ich mich komplett raus aus dem Bereich.
Ich würde vorschlagen, wir springen zum Quiz, das dann der Abschluss wäre.
Ich weiß nicht, ob Torben damit einverstanden ist.
Ja, wir müssen mal Torben fragen.
Aber grundsätzlich nicht, weil das eigentlich auch noch so ein schönes Thema ist, was Stefan vorhin ja zwar angerissen hat. Aber
genau, wir waren schon dabei.
Bei der so Transferpolitik von den anderen Vereinen, ohne jetzt jeden Verein im Detail durchzuhecheln, seht ihr da generelle Tendenzen bei den großen, größeren Clubs, bei den kleineren hast du schon ein paar Sachen erwähnt?
Ja, Berlin, glaube ich, hat versucht, irgendwie Sotola hochklassig zu ersetzen, ja, mit Haynes. Auch da wird man sehen, welche Qualität hat er dann auf dem Niveau. Aber Berlin hat gute Leute noch wieder dazu geholt, die Mittelblocker allein, die sie alle haben. Also ich glaube, Berlin ist wieder außer Frage. Gießen wieder sehr gut, wird wieder sehr gut sein. Ein, zwei spannende Leute dazu geholt. Gefällt mir die Mannschaft. Düren stärker als letztes Jahr.
Zu Gießen gerade eben, also vor kurzem haben sie noch den Dia-Ersatz für AI bekannt gegeben. Denkst du, der kann so das ausgleichen, den Verlust? Parapunov,
das weiß ich nicht.
Der in Hawaii gespielt hat im College.
Ja, wir kennen den gut, den haben wir uns schon sehr lange angeguckt. Wir haben auch versucht, ihn zu uns zu holen schon vor 3 Jahren, glaube ich, als er aus dem College raus war. Und, ja, hat irgendwie einen interessanten Weg gegangen, war in Serbien und jetzt im Iran. So ein bisschen, glaube ich, so ein paar Geldentscheidungen eher getroffen. Was ja auch manchmal aufgrund von, weiß ja man nicht, was ist das für eine familiäre Situation, für ein Background, wo er herkommt, entsteht da viel Druck, auch von gerade aus solchen Ländern, dass er irgendwie Geld nach Hause noch bringt. Und auf jeden Fall, also guter Spieler. Ahi hat letztes Jahr überragend gespielt. So, das muss man einfach sagen. Und von dem her ist das schwer. Ist das schwer zu vergleichen. Auch das Tempo, was er spielen konnte und den Asus, hat schon richtig gut gespielt letztes Jahr. War schon auf einem krassen Niveau. Und ja, wie gesagt, Düren schätze ich wieder besser ein. Christoph da als Trainer und hat auch einfach ein Gespür für Mannschaft und wie man es zusammenstellt. Auch eine athletische Truppe, sehr große Spieler. Friedrichshafen wird auch, also das wird wieder vergleichbar sein. Mit dem letzten Jahr. Ja, die haben drei wichtige Leute. Ne? Ich glaube, Zuspieler und der Kubaner in der Mitte und Superlack. Ich meine, das ist erstmal schon mal wieder drei Säulen, schon mal eine Achse, genau. Ne?
Also. Seid ihr euch sicher, dass Masso bleibt? Also, dass er nicht noch weggekauft wird? Ich fand das total überraschend, dass er nicht irgendwo anders hingegangen ist. Und vor der Saison kann ja immer noch was passieren.
Passieren kann immer irgendwas, aber ich meine, also du musst ja zustimmen. Aber erstmal ist er da und davon gehen wir jetzt erstmal aus. Wobei wir sowieso nicht so viel jetzt gucken, oh, wie sind die und was. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ne, schätze ich das so ein. Und Hersching, einen guten Angreifer außen noch dazu geholt. Mit gutem Aufschlag. Mitte haben sie, glaube ich, gehalten. Von dem her relativ stabil. Also die werden auch auf dem Level spielen. Netzhoppers deutlich besser in meinen Augen. Freiburg auf jeden Fall besser.
Haching hat ein paar Ausländer geholt. Keine Ahnung.
Haching, ja, sieht auch erstmal besser aus. Genau. Haching auch. Ein Zuspieler, den wir kennen aus Groningen. Wobei, es heißt ja jetzt auch nicht nur, weil die Ausländer geholt haben, dass es am Ende auch alles besser ist, was dann auf dem Feld steht. Das muss ja auch mal zusammenpassen. Aber erstmal sieht es so aus, dass da was passiert und das ist gut. Dachau wird auch ein Tick besser sein. Ich glaube, da geht auch ein Spieler hin, den wir noch ganz gut kennen. Wen haben wir noch? Karlsruhe? Ich weiß nicht, Karlsruhe habe ich wenig noch gehört. Bitterfeld? Eher ein Tick schwächer vielleicht. Ja. Okay. Der hat sie haben erstmal viel Zweitligaspieler geholt, dann schon jetzt noch zwei, drei Ausländer dazu. Da wird man sehen. Ich glaube, die haben halt schon viel versucht im ersten Jahr und dann weiß ja auch mal nicht, hat man sich ein bisschen übernommen oder nicht. Muss man jetzt vielleicht ein bisschen konservativer erstmal rangehen, um das so ein bisschen zu stabilisieren, alles keine Ahnung. Sah irgendwie so ein bisschen so aus, aber das ist alles nur irgendwie Spekulation, ne?
Bekommt ihr eigentlich vor der Saison schon irgendwelches Videomaterial? Also tauscht die Liga sich im Videomaterial aus von Spielen, von Freundschaftsspielen oder sowas?
Ja, wir haben normalerweise eine Datenbank. Also es sind viel, die Antreiber sind immer viel. Christian von uns und der Much, der Scout von Hersching. Das sind so die zwei, die da viel antreiben. Und es gibt eine Datenbank, wo alle ihre Freundschaftsspiele hochladen, wo die vorher schon eintragen, wann sie wo spielen und wo hinterher auch die Videos hochgeladen werden. Und die sind dann zwar nicht nachkorrigiert und nachgescoutet, also es ist dann manchmal noch so ein bisschen Arbeit, da drüber zu gucken. Und manchmal haben die dann keine Trikots mit Nummern angehabt, dann ist noch ein bisschen mehr Arbeit. Oder sind manchmal wilde Perspektiven, aber es ist auf jeden Fall Material da. Also das hat sich auch unheimlich entwickelt. Früher war das ja, da hast du gekämpft, um irgendwie mal ein Video zu haben. Als Bernd früher noch Trainer war, musstest du selbst irgendwo hinfahren in die Halle und dann musst du hoffen, dass sie dich da nicht rausschmeißen oder irgendwas, dass du das Spiel aufnehmen darfst. Und dann warst du froh, wenn du mal ein Video hattest. Ne? Heute ist das so, ja, irgendwie Minimum sind immer 5 Spiele, was wir haben wollen von so einem Gegner. Und das wird ausgetauscht. Da machen eigentlich auch alle mit, soweit ich weiß.
Aber die Wahrheit kommt ja so und zuerst, erst wenn die Saison richtig losgeht. Oder könnte sehr viel daraus aussehen aus diesen
Freundschaftsspielen. Ja, wenn du früh spielst gegen die Gegner, also schon wichtig, dass du Informationsmaterial hast. Aber meistens ist das so, dass sich im Laufe der Saison, sag ich mal, eine Mannschaft festigt und du dann eigentlich erst siehst.
Ja, ich glaube, du kriegst noch nicht so sehr ein Bild, was jetzt irgendwelche Verteilungen angeht, was in welchen Läufer spielen oder sowas, so Tendenzen. Aber du kriegst so ein Bild von den einzelnen Spielern. Du kannst darauf vorbereiten. Ne? So, der hat so ein bisschen das Schlagbild und das sind so seine Hauptrichtungen. Also da kriegt man schon eine Idee und das ist schon wichtig.
Ich denke so zum Abschluss, da haben wir mal was vorbereitet. Also normalerweise ja, machen wir unser Quiz,
genau. Genau, das wäre euer Preis gewesen. Nein, das wird euer Preis sein, dafür müsst ihr euch nicht allzu sehr anstrengen.
Spätburgunder, Bernd.
Das kriegt er sowieso.
Wein, den ihr selber ausprobiert habt und euch dafür entschieden habt. Es ist nur ein anderes Etikett drauf, das künftig drauf sein wird. Aber ihr habt den selber getestet, nach meiner Kenntnis.
Genau, vom Weinhändler unseres Vertrauens.
Bernd war nicht dabei.
Ach, Bernd war gar nicht dabei.
Nein, er konnte
gar
nicht.
Weil er aspekt auf den, wenn auch noch etwas jugendlicheren Geschmack von Stefan.
Ja, aber ich bin gut.
Meiner ist da so ein bisschen schon ausgereifter, aber das war okay.
Okay, also hört sich nach viel Toleranz an.
Obwohl, wann der kommt, weiß ich nicht, das dauert noch ein bisschen. Ne? Ich glaube, erstmal kommt der Weiße.
So. Ich gebe mal eins an Torben weiter.
Ja, jetzt werden gerade die Spielbögen verteilt. Und Wolfgang, erklärst du das Prozedere?
Also ihr kennt das Spiel Stadt, Land, Fluss. Und wir machen Stadt, Land, Fluss in Volleyball. Es fängt ja immer so an, dass man ein A und dann leise für sich zählt bis Z durch und irgendwann sagt einer Stopp. Und dieser Buchstabe ist es dann. Und für diesen Buchstabe, der dann gewählt wird, kommt dann, muss man dann aufschreiben, den Spielernamen, wobei es hier egal wäre.
Nachnamen, bitte nur.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist jetzt unfair.
Ich hätte jetzt gesagt, um es leicht zu machen, einfach Vor- oder Nachname.
Oh nein, so leicht kann man es nicht machen. Also Profi-Hallen-Volleyballer.
Okay, also
Nachname. Bernd darf auch Beachvolleyballer nehmen. Nachname. Aber Profis. Hey.
Dann hat er ja schon.
Aber bitte, oder? Männer, dann
bleiben wir. Aber haben wir jetzt Zeit, Stress und so?
Ja, 30 Sekunden.
Also nein.
Solche Spiele.
Kajetan, das war anders gedacht.
Was?
Wir haben keine 30 Sekunden. Wenn der Erste fertig ist, dafür haben wir hier zwei Buzzer. Der Erste, der fertig ist, haut auf den Buzzer, damit ist das Spiel, diese Spielrunde durch.
Dann kann ich meinen leeren Zettel gleich hier hinlegen. Ich bin eher so gemütlich, in Ruhe.
Ich habe noch eine kleine Änderung vor.
Ja, schieß los.
Dein Preis ist das Einzählen, das kann ja gerne unser Publikum einfach mal mitmachen. Stadtlandfluss kennt ihr ja, nicht?
Ja, genau.
Also du meinst das Stoppzeichen.
Also ich meine, ich bin
der Nein. Dann kannst du auch nichts gewinnen. Also.
Ach. Volleyball-Fachbegriff, in welcher Sprache sind wir da unterwegs?
Oh, Deutsch und Englisch.
Okay,
gut. Ja. Guck an, er macht seine eigenen Regeln hier.
Das haben wir schon besprochen.
Ist das so? Okay. Ja. Und dann das Dritte, ich glaube, ich hatte das, ist ja ein Podcast, die anderen sehen es ja gar nicht. Das Dritte ist dann eben Städte von internationalen Volleyballvereinen in Europa, nochmal extra, inklusive Russland. Also irgendeine Stadt, wo eben Volleyball eine Rolle spielt. Ist natürlich die Frage, ob man das immer
Frauenvolleyball
nachchecken können oder was
auch immer. Nehmen wir auch, aber bitte versucht dann auch konkret den Verein also zu
einige
nennen.
Die einzige feste Restriktion ist der Spielername, dort ist der Nachname gemeint. Alles andere ist ein bisschen offen. Da, wie gesagt, Buzzer, holt ihn mal bitte. Also Stefan holt ihn schon zu sich.
Okay, also, funktioniert.
Wenn jetzt jemand da noch nichts drin hat in einer Spalte, wenn der Buzzer ist, dann kriegt man dafür keine Punkte. Okay, dann, wer will aus dem Publikum zählen? Diana. Gut. Und wer sagt von uns Stopp? Dann
Stefan drückt dann auf den Buzzer jetzt gleich.
Also fünf Runden.
Was soll ich machen?
Also, der Stadt am Fluss wird ja so gespielt, dass du dir überlegst, dass eine Person überlegt, ist A, B, C, D.
Ja, da waren wir ja schon. Aber was hast du eben gesagt am Ende?
Du sollst dann gleich einmal das Stoppzeichen für Diana jetzt in diesem Moment geben.
Danke. Okay. Danke.
Genau. Gut, dann.
Go!
F. F. Was?
A few moments later.
Ich stehe voll auf dem Schlauch.
Ich weiß nicht, bitte. Ob das gilt. Ist also so ähnlich wie bei Scrabble. So, kennt ihr das Schwanzhund oder sowas?
Also, ja. Spielername. Gut. Was hast du?
Wolfgang? Okay, Spielername, Fornal.
Hey, ich habe nichts. Mist, null Punkte.
Fornal, ich bin noch.
Okay, ihr habt beide 10.
Okay, wenn wir Fornal haben, dann haben wir bei gleich.
Fanulli.
Dann an jeder 10 Punkte.
Ah, 20.
Was hast du? Wie?
Fanulli.
Okay, dann darfst du bei dir 20 drunter schreiben.
Geil.
Stefan geht schon in Führung. Okay, Volleyball-Fachbegriff. Hier habe ich mir echt schwer getan.
Float.
Ja. Sehr gut.
Zehn. Das heißt,
nee, ja, ich habe nichts. Was hast du?
Feld.
Ist auch Weltklasse, gut. Bernd.
Ich hab, also das war diese Sache. Ja. Ich habe Fußabwehr, gilt das?
Ja, gilt.
Ich habe Finte, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt ein Fachbegriff ist.
Finte, da müssen die Experten entscheiden.
Finte ist so ähnlich wie Angeber.
Ne? Okay, danke.
Ja. Nee, ich habe nichts. Nee, Finte, zählt das?
Nein.
Lass mir das durchgehen?
Doch, Finte ist top. Ja, klar.
Okay, gut.
Also, na gut, dann darfst du dir 10 aufschreiben.
20.
Und dann Städte von internationalen Volleyballvereinen in Europa. Ich merke gerade, ich hätte vorher das andere durchlesen.
Oh. Friedrichshafen. Frankfurt.
Das habe ich auch,
Okay, also 10, alle 10 Punkte.
Alle 10. Okay, jetzt dürfen wir hinten zusammenzählen, dann habt ihr für diese Runde schon.
Weil du die gleiche hattest wie.
Ach so.
Wenn zwei gleiche sind, dann nur 10.
Jetzt könnt ihr eure Punkte schon hinten rechts eintragen und dann habt ihr die Punkte. Von dieser Runde insgesamt kommt jeder mal sozusagen durch.
Genau. Zweite Runde.
Er wollte B haben, habe ich jetzt gefühlt.
A few moments later.
Oh Gott.
Dürfen es auch weibliche Spielernamen sein?
Ja.
Bei Stefan geht gleich der Wasser kaputt.
Schlauch, okay.
Also ehrlich.
Spielername, bestimmt Italiener.
Centoni.
Ich habe keinen.
Cesar.
Unglaublich, ja. Hätten wir bei Cesar immer. Ceco?
Ceco, ja,
der Ceco. Ceco? Ja, den Ceco heißt der aber. Ceco,
ja, das lassen wir nicht.
Das ist ja wie von uns zu, oder?
Nein, der Nachname D zählt zum Nachnamen.
Okay.
Okay, also für euch beide 20. Wir haben 0.
Genau.
Court.
Hätten wir drauf gekommen.
Also ich habe immerhin Cross-Court.
Cross-Court?
Cross-Court, ja.
Okay.
Ich habe Coach genommen.
Ja, super. Oh,
ich habe Counter.
Counter? Der Anschreibertisch?
Der Counter.
Heißt der auch im Englischen so? Okay, von mir aus?
Das sage ich zu Bernd morgen. Bernd, machst du mal den Counter?
Okay.
Also es wird so, ich habe nichts.
Ja, okay, alle 20.
Ich kam auf diese naheliegenden Dinge nicht.
So, Städte kann die Red Dragons zwar in der zweiten Liga.
Chumont.
Aha.
Ich bin raus. Ich hatte irgendeinen polnischen mit C gerade noch gelesen.
Gibt's nicht im Polnischen.
Doch. Doch, da gibt es einen, aber ganz langer Name mit CZ und so weiter.
Czestochowa.
Ja, genau.
Da kommt der Oscar her.
Ja.
Ja.
Hast du?
Ja.
Okay.
Also
20.
Okay. Du hast nur nicht gedrückt, wenn du alle Sachen hast. Hast du bei uns noch nachbessern?
Ich hatte schon mal und habe ich noch Cuneo.
Ach so. Ja, also dann wartest du erst noch, was gesagt wird.
Nee, nur das, was du dann sagst in der Runde.
Unglaublich.
Okay.
Ich darf wieder drücken. M.
A few moments later.
Oh Gott, jetzt war ich Druck, Männer.
Du hast vorhin noch gesagt, ohne Druck, ich habe keine Lust.
Ja, ich werde warm jetzt.
Stefan läuft heiß. Unglaublich. Also,
ich habe nicht Micheletto.
Ich auch nicht.
Ich habe Müllers Svenja.
Oh ja. Aber die hat ja auch in meiner Halle gespielt früher.
Okay. Ja. Na gut, Thomas. Micheletto, da ihr ihn nicht genommen habt, habe ich ihn genommen.
Ich bin bei der SVG geblieben, Möllegard.
Okay.
Ich habe Muchlias.
Gut, sehr gut.
Ich habe Mase.
Okay.
Ah, Mensch, die naheliegenden Dinge. Ja. Unglaublich.
20.
Unglaublich.
Alle, die was haben, ja.
Volleyball-Fachbegriff.
Mitte.
Ja, dann wenigstens Mittelblocker oder so.
Ja, da habe ich was anderes als ich. Immerhin. Was hast du?
Hast du Mittelblocker oder?
Mittel-Attacker habe ich.
Okay.
Ja. Okay.
Gilt ja genauso.
Ich habe gar nichts.
Ich habe Maßnahme.
Ja, das können wir doch nicht alles durchgehen lassen. Du sollst nicht irgendwelche Wörter ausschreiben, dann kommt irgendwie zum Volleyball passen.
Also, ja, also wenn man es jetzt eng sieht, würde ich auch sagen. Also da ist jetzt schon grenzwertig.
5 Punkte?
Okay, 5 Punkte, gut, okay, komm mal.
Sehr allgemein. Und du,
Wolfgang? Ich habe da nichts.
Okay.
Mir ist also, nicht mal der Mittelblock eingefallen, so ein Blödsinn. 20.
Sehr schön. Ich habe keinen Verein, sowas Peinliches.
Ernsthaft?
Du warst zu schnell.
Milano.
Habe ich auch, Milano. Wir haben es auch noch alle auf Italien.
10. Also genau.
10. Und du?
Aber du warst einfach so schnell. Und ich habe so lange gebraucht, weil ich nicht Micky Lettozer nehmen wollte.
Falsche Taktik.
Ja, diesmal Stefan hat uns alle einen ausgewischt hier.
Okay, ich, nächste Runde.
Ich sehe hier, ich fülle hier den Zettel irgendwie völlig verkehrt aus. Aber
a few moments later.
Hauen sich hier gegenseitig auf den Buzzer.
Lorenzetti.
Lorenzetti? Hm? Was ist denn das für ein Spielername?
Naja, der Trainer.
Der hat mal gespielt.
Der hat mal gespielt.
Ja, was hat der denn gespielt?
Lieber
da gab es schon Libero. Jetzt ist ein bisschen älter.
Zuspieler.
Ich bin wieder Beachvolleyball unterwegs.
Ja, okay, das mit Lorenzetti. Ich würde auf 5 Punkte.
Nein, Lorenzetti ist top. Ist super. Ist top. Ich habe Leandro.
Ich habe nichts, weil ich an Ludwig festhing und dann durfte ich ja nicht aufschreiben. Dafür nur er.
Ich habe einen Lob.
Habe ich auch.
Ist Line?
Ich habe einen leeren Zettel jetzt.
Ich habe Line.
Line ist super.
Ja. Ist okay? Line.
Ja, ist okay.
Also ist vom Beachvolleyball halt Line.
Line?
Ja, ja, die Line.
Also auf Englisch. Linie.
Linie. So, Linie, ja.
Okay.
Entschuldigung, ja.
Was hast du, Bernd? Gar nichts.
Linie.
Ja, das ist das so. Linie, Counter.
Einfach mal 10, ja. Sehr, keep it simple.
Keep it simple, genau.
Ich habe Ljubljana.
Was hast du? Ljubljana.
Ljubljana.
Ich habe Leipzig.
Ich habe Lugano. Leipzig? Bah. Hallo? Ja. Ludwigsburg? Wann war denn Ludwigsburg?
Also Lorenzetti ist noch älter als Leipzig.
Ich weiß, ja. Aber gut. Das ist das erste Mal, dass wir spielen hier.
Also wahrscheinlich auch das letzte.
Gut, das letzte Runde. Sollen wir schon mal zusammenzählen und gucken, wer vorne liegt? Nein.
Nee. Nein, bitte weiter. Nochmal.
Pass auf,
sie ist schnell.
A few moments later.
Oh, Mensch.
War gerade dabei, Grundlinie mit K zu schreiben, aber gut.
Eieiei. Okay.
Spielername Kim.
Kochanowski.
Ich habe Karliczek. Ihr könnt euch jetzt raussuchen, welchen.
Ich habe den unverwüstlichen, den einzig wahren. Caliberda.
Ich dachte schon, du wolltest Großer sagen.
Aber dann habe ich nichts mehr.
Also was heißt, wir haben dann
20.
Fachbegriff.
Kill.
Ich bleib bei meinen Trainingsmitteln. Ich habe eine Kiste.
Kiste Bier?
Nein.
Okay.
Also Bernd, du bist bald so weit, dass du Duden schreiben kannst, aber Volleyball weiß ich nicht so recht.
Das taucht im neuen Volleyball-Duden auf. Kistenmaßnahme.
Stadt?
Ich habe nichts. Ne?
Kusamo.
Karlsruhe zum Beispiel wäre auch noch.
Karlsruhe? Ja, hast du?
Nein, habe ich natürlich nicht.
Aber das hätte man machen können.
Finnische Top-Adresse.
Also ich habe mal in Kusamo eine WM-Quali gespielt. Ich habe Kairo.
Okay.
Gut. Gut. Nein, ich habe nichts.
Ich habe Köln, ohne zu wissen, ob die nicht bei den Damen mal was hatten.
Zweite Liga.
Naja, Snow Trace.
Das ist nicht international. Okay, gut. Stimmt, ja. Fall ich aus.
Okay, zusammenzählen.
A few moments later.
180 habe ich.
Wow.
260.
Wow.
70.
80.
Und 225.
Ah, wir doch die beiden Gewinner. Herzlichen
Glückwunsch. Dankeschön. Ich liebe solche Spiele mit Zeitdruck.
Ab jetzt.
Komisch, vor 5 Minuten klang das noch anders, aber gut.
So, da hätten wir es auch geschafft.
Okay,
ne?
Ja, wir wären soweit durch. Ja,
vielleicht noch
vielen
eine
Dank.
ZuhörerInnenfrage.
Eine Zuhörer, wo du recht hast, hast du recht, gell? Haben wir eine ZuhörerInnenfrage? Wenn jemand Lust hat, kann er die jetzt gerne noch stellen, aber es ist kein absolutes Muss. Diana nickt.
Mich würde interessieren, wie du den Kapitän der Mannschaft auswählst, weil du viele dann doch noch nicht so gut kennst und nach welchen Kriterien du da auswählst.
Sehr gute Frage. Wir haben über die Jahre auch schon unterschiedlichste Dinge ausprobiert. Ich glaube, es gibt ja auch unterschiedliche Methoden. Könnte es jetzt danach gehen, ganz simpel, wer ist der Älteste, wer ist am längsten im Verein, wer hat die meisten Spiele irgendwie in der Bundesliga gemacht, um das irgendwie so ganz einfach und transparent zu machen. Wir haben auch schon Jahre gehabt, wo wir überlegt haben, ohne festen Kapitän. Weil was ich ganz wichtig finde, ist, dass was nicht passieren sollte, dass sich andere Leute zurückziehen, weil es einen Kapitän gibt. Also wir hatten auch schon mal eine Situation im Verein, wo wir dann so im Nachlauf der Saison Gesprächen, wo dann so durchkamen, wo ich dann frage, ja, warum hast du nicht was auch gesagt in der Situation oder mal, ich bin ja nicht der Kapitän gewesen. Und das finde ich dann schade. Also ich möchte gern, dass alle haben das Recht zu sprechen, alle haben das Recht, ihre Meinung zu äußern, egal ob jung oder alt. Deswegen haben wir dieses Modell auch mal versucht. Dann haben wir uns mal, es gibt ein ganz spannendes Buch darüber, was so ganz herausragende Teams ausgemacht hat. Und das waren dann so bestimmte Spieler mit bestimmten Qualitäten. Dann haben wir danach mal so eine Auswertung gemacht, wer bei uns im Team diese Qualitäten mit der meisten Ausprägung hatte. Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, haben einen relativ umfangreichen Evaluierungsprozess, den wir da machen, wo die Spieler sich selbst zu bestimmten Führungsqualitäten, also Kommunikation und als Führen, als Vorbild, also Unterschied, wir haben, glaube ich, sind 5 Kategorien, in die das aufgeteilt ist. Verhältnis zu den Trainern, Verhältnis zu den Spielern, wer kümmert sich viel um soziale Aspekte, hält die Mannschaft zusammen, sorgt dafür, dass das Team was zusammen macht. Wer ist immer pünktlich, macht immer noch was extra im Training. So, und da sind so 5 Bereiche, in die das so aufgeteilt ist, wo sich die Spieler selbst beurteilen. Und wo sie dann, ohne dass sie ihren Namen draufschreiben müssen, einfach das Team bewerten. Deswegen machen wir das auch nicht am Anfang. Also wir bestimmen den Kapitän nie jetzt in Woche 1, sondern da ist dann auch immer Holger Remus, der mir immer auf den Socken steht. Wer wird denn nun Kapitän? Wer wird denn nun Kapitän? Ich sagte, wir sind noch nicht so weit. Also das kommt wirklich erst kurz vor dem Saisonstart eigentlich. Meistens, ich glaube, letztes Jahr
haben wir es... In der Woche davor, vor dem...
Letztes Jahr haben wir es an dem Liga-Cup, am Bounce-House-Cup dann bekannt gegeben, damit die Spieler erstmal Zeit haben, sich kennenzulernen, um sich überhaupt mal so zu erleben, ne? Wer hat welche Qualitäten. Und und dann halten wir uns wirklich so ziemlich an diese Auswertung. Und bisher war das auch immer so, dass wir gedacht haben, ja, das ist auf jeden Fall einer der 1, 2, 3 Kandidaten, die da früher für in Frage kommen. Und natürlich hätten wir jetzt auch, wenn du uns so spontan fragst, haben wir wahrscheinlich beide so eine Idee im Hinterkopf. Aber wir wollen da auf jeden Fall die komplette Gruppe mitnehmen. Also auch die Betreuer machen das, also nicht nur die Spieler, sondern auch die Physiotherapeutin macht das aus ihrem Blickwinkel und Co-Trainerin und Co-Trainer und der Scout und ich. Wir haben auch alle die gleiche Stimme, so in dem Sinn. Wir haben da einen möglichst transparenten Prozess zu haben. Und dann haben wir auch schon so in dem Jahr, wo Michel und TK Kapitän waren zusammen, haben wir mit den beiden dann auch immer so kleine Workshops gehabt, wo wir dann noch versucht haben, auch bestimmte Führungsqualitäten noch weiter zu entwickeln oder wie kann ich mit Spielern in Dialog gehen oder wenn schwierige Diskussionen sind. Weil man ja muss ja auch immer im Klaren sein, Kapitän ist ja nicht nur was Tolles. Also es kann manchmal auch ein gewisser Neid da sein. Es kann manchmal auch, dass man, ja, weil dann vielleicht da die Beziehung auch ein bisschen enger wird zum Trainer, dass das immer so ein bisschen kritisch gesehen wird. Ich zum Beispiel meine Zeit als Kapitän bei der Nationalmannschaft, ich war damals, heute würde ich viele Dinge wahrscheinlich anders machen, damals zu der Zeit war ich sehr fordernd, also an mich selbst, aber auch an meine Mitspieler, sehr, 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 sehr fordernd. Und wenn man dann mal so ein Soziogramm gemacht hätte vom Team, war ich eigentlich nie so im Zentrum, sondern eher so ein bisschen exponiert. Und dann gab es so andere Gruppen, die vielleicht im Zentrum waren und viel enger zusammen waren. Und das kann, muss nicht passieren, aber es kann auch sein, dass, da, dass man dadurch so ein bisschen mehr alleine unterwegs ist manchmal. Ne? Wobei das bei uns eigentlich weniger ist, weil diese Gruppen sehr jung und sehr homogen immer sind. Ja, es ist ein super spannender Prozess, finde ich. Wir haben uns da schon aus verschiedenen Richtungen irgendwie mal mit beschäftigt. Und eigentlich sind wir jetzt so mit der Lösung, die machen wir jetzt seit 2-3 Jahren, sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden.
Spannende Frage, noch spannendere Antwort. Vielen Dank euch beiden. Und ja, ich traue mich jetzt einfach mal zu sagen, nach fast oder über 2,5 Stunden, denke ich, mal schauen, was dann da so rauskommt als Podcast. Kaitan hat die tolle Aufgabe, das Ganze dann zu schneiden nochmal. Und ich sage erstmal Danke an unsere beiden Gäste. Bernd, Stefan, vielen, vielen Dank. Hat unwahrscheinlich Spaß gemacht, auch wenn ihr jetzt lange habt schwitzen müssen. Wir haben hier inzwischen schon hohe Temperaturen.
Vor allem eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber das kennen wir ja von früher.
Danke an unsere Zuschauer, dass ihr so lange ausgehalten habt. Danke an die HörerInnen und natürlich Kaitan und Torben. Wieder eine schöne runde Geschichte, hoffe ich. Und in diesem Sinne wünschen wir noch eine schöne Volleyballzeit und sagen Butter
bei die
Hühnen.
Und tschüss.
Wir sind die SVG aus Lüneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Block hält Stand ohne Furcht.